erwischen im Fall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und, wie soll es anders sein, mal wieder einem weiteren hochkarätigen Gast aus der Welt der Musik. Bei diesem Gast muss ich den Begriff Musik wirklich sehr allgemein halten, denn ihn auf das Genre Oper zu beschränken, wäre bei seiner weitreichenden Tätigkeit wahrlich zu wenig. Er ist Opern- und Konzertsänger wie kaum ein anderer. Und das mit Leib und Seele seit vielen Jahren. Als Kind zweier Sänger, meint man, hätte er auch kaum eine andere Wahl gehabt. Nun, wir werden herausfinden, ob es wirklich so war. Seit 1986 und bis zum heutigen Tage prägt er das musikalische Profil der Berliner Staatsoper Unter den Linden, wo er große Erfolge verbucht und selbst bei der feierlichen Wiedereröffnung 2017 als Titelfigur in Schumanns Faust 10 sein Haus stolz repräsentieren durfte. Zu seinen Partien zählen der Peleas, der Wolfram, Wozzeck, Posa, Barbier, Figaro Graf und immer wieder auch der Papageno. Engagements führen ihn in die ganze Welt, von Wien bis nach New York und Tokio, zu den Festspielen von Salzburg und Bayreuth. Eine große Diskografie zeugt von diesem Schaffen und beeindruckt in ihrer Vielfältigkeit, weshalb er nicht umsonst Preisträger des Echo Klassik ist. Ich freue mich nun sehr auf das folgende Gespräch mit einem wahrhaft wunderbaren Menschen, den hochverdienten deutschen Bariton, Kammersänger Roman Trekel.
Das ist ja eine tolle Begrüßung, vielen Dank.
Erzähl mal, wie hast du diesen Moment erlebt, den ich gerade angerissen habe, den 3. Oktober 2017? Die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden nach vielen, zu vielen Jahren der Renovierung. Du in der Titelpartie des Schumannschen Faust in der recht umstrittenen Regie von Jürgen Flimm, der kürzlich auch verstorben ist. Live-Übertragung im TV und Radio, Politik im Saal, gespannte Zuhörer aus aller Welt. Wie hast du das erlebt?
Da hat man sich schon gefreut, muss ich sagen. Denn das Schillertheater war nicht mein absoluter Lieblingsplatz, muss ich sagen. Obwohl verschiedene Sachen auch schön waren im Schillertheater. Aber diese Neueröffnung und vor allem auch das Wieder-Reinkommen in das alte Haus, was dann neu war, und die vergrößerte Raum. Akustik, also dieser geöffnete Raum nach oben, was schon einiges an Klang noch mitgebracht hat. Das war schon besonders schön und war natürlich auch lustig, da auf der Baustelle da anzufangen. Das Probengebäude war natürlich ein absoluter Wahnsinn, ne, was da gebaut wurde. Also vieles war sehr toll, sehr beeindruckend und schön und auch in diesem Provisorium, was wir da vorfanden, war es auch sehr witzig, weil wir dann zum Teil auch gar keine funktionierenden Toiletten hatten. Und
selbst Garderoben, ihr habt euch dann irgendwie auf der Seitenbühne umgezogen.
Ja, zum Teil das. Und Elsa und ich mussten uns hinterher mal eine Dusche teilen, also in versetzten Zeiten, weil wir völlig zugeschminkt und beschmiert waren. Und das war, insgesamt war es schon toll. Es war kurios und chaotisch, aber eine schöne Erfahrung.
Aber hat das Haus auch etwas eingebüßt von seinem alten Charme? Also gerade wenn ich an die Garderoben denke, da hat sich ja alles verändert.
Ja, dieser...
Naja, die Patina ist ein bisschen ab, oder?
Ein bisschen dieser alte, dieser Charme, der natürlich auch in seiner Ranzigkeit so eine gewisse Ausstrahlung hatte, war natürlich immer so ein weinendes und ein lachendes Auge, dass der Durchgang unterhalb der Straße war natürlich gruselig im letzten Stadium der alten Staatsoper anzusehen und auch zu riechen. und die ganze, ja, so Hygienesachen und gerade das ist schon schön geworden, aber man hat so das Gefühl, man könnte auch in irgendeinem, ja, Industrie- oder Bürogebäude sein, was gut ausgestattet ist. Die Garderoben sind ziemlich klein geworden und ja, naja, die waren vorher auch nicht viel größer. Aber
Aber es hatte eben doch so ein bisschen noch den Charme der alten Tage, ne? Wenn ich mich dran erinnere.
Ja.
Dieses bisschen vergemütlichte und so, und überall hing was und da waren Schränke und jetzt ist es doch recht neutral.
Ja, ja. Ziemlich neutral und kühl natürlich, ja, ne? Ja. Modern.
Deine Mutter ist Ute Trekel-Burkhardt, eine der berühmtesten Mezzosopranistinnen aus der ehemaligen DDR. Dein Vater, Jürgen Trekel, ein etablierter Bass der Hallenser Oper. Es gab für dich irgendwie kein Entrinnen vor der Musik, oder? Wie hat man sich das vorzustellen?
Genau so. Aber letzten Endes doch anders, denn meine Eltern haben natürlich genau das gemacht, was wir als Eltern, die Sänger sind, auch tun, nämlich ihre Kinder im Grunde ein bisschen davor zu schützen.
Mhm. Inwiefern haben sie das bei dir probiert?
Sie haben mich zumindest nicht in die Singerichtung gefördert oder gebracht oder auch nicht auf Ideen gebracht, die in dieser Richtung, in die Richtung gingen, sondern erstmal über Instrumente zur Musik,
ja,
angeregt, also zur Musik sozusagen, ja, ein bisschen gewiesen in den Weg. Mein Großvater war Dirigent und Pianist und für mich war mein Großvater eigentlich damals als Kind Gott.
Von welcher Seite?
Mütterlicherseits. Aha. Mütterlich, also der Vater meiner Mutter, und der hat uns Enkel, Söhne sehr schön und auf eine besondere innige Weise, spielerische Weise auch mit der Musik in Verbindung gebracht. Und ich fing dann relativ früh an in der Musikschule hier in Berlin Friedrichshain mit Geige und dann auch, nachdem das nach einem Jahr nicht so so richtig gut
war, nicht so, dein
war nicht so mein Instrument, genau, habe ich dann Blockflöte gespielt. Lustigerweise hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Also toll, ich war ein, ist auch ein schönes Instrument.
Blockflötenkind.
Ja.
Und habe sehr schöne Barocksachen gespielt und habe das sehr geliebt und habe dann Oboe gespielt.
Aha, das sogar recht ernsthaft.
Ja, ne? 10 Jahre mit Hochschulstudium beginnen und während des Studiums dann Wechsel zum Gesang. Komischerweise. Ja. Man fragt sich immer, warum. Warum hat er das gemacht? Warum ist er nicht ins Orchester gegangen? Ja. Und das haben meine Eltern dann auch gesagt. Ach Junge, du könntest doch jetzt so schön Orchestermusiker werden und dann hast du deine Stelle in einem schönen Orchester. Dann machst du noch schöne Projekte mit Konzerten und Kammermusik und so. Nein, das Kind musste dann doch Sänger werden.
Also da war eine innere Stimme, die hatte ich dann doch irgendwie von der Bahn abgebracht.
Ja, die hat mich abgebracht und hat mich irgendwie verlockt,
ja,
und verführt, ja, muss ich sagen.
Aber wie hast du es ansonsten wahrgenommen, zwei Sänger als Eltern zu haben? Also wirklich diesen Sängeralltag mitzubekommen. Hat dich das fasziniert? War das manchmal auch unangenehm vor deinen Freunden zum Beispiel? Irgendwie, oh, der mit den Sängereltern und die Stars?
Nee, lustigerweise gar nicht. Denn meine Eltern haben das auch gar nicht in dieser Weise, haben da keine Glorifizierung um sich herum veranstaltet.
Die haben das privat nicht zelebriert.
So ist das. Ja. Mein Vater hat zu Hause, wenn er da war, der war ja meistens in seinem Engagement in Halle oder damals noch in Frankfurt Oder hat er angefangen.
Also
der war
schon Kleisttheater.
Hat einige Stationen hinter sich.
Spannend.
Meine Mutter hat nie zu Hause gesungen. Keinen einzigen Ton. Die haben wir zu Hause nie singen gehört. Die hat im Grunde nur ihre Proben in den Opernhäusern und die Vorstellung gemacht. Und insofern hatten wir der gestresste Sängervater oder gestresste Sängermutter zu Hause hatten wir nicht.
Wo es aus allen Türen dann Mimimi, das gab es nicht.
Nee, das gab es nicht. Wir hatten immer mal das Problem, dass meine Mutter nachmittags vor Vorstellungen schlafen wollte und die Nachbarn irgendwas machten, weiß ich nicht, in Betonwände bohren und so. Das war dann nervig und sonst war das eigentlich sehr ganz normal eigentlich, ganz normales. Nur, dass eben die Mutter, die meistens da war, eben abends arbeitete. Vormittags, nachmittags frei, vormittags Probe, nachmittags mit den Kindern ins Schwimmbad und abends Vorstellung und dann war bei uns irgendeine Kinderfrau, die wir dann veräppeln konnten.
Ja. Aber bist du auch gern schon frühzeitig mitgegangen in die Oper und hast dir angeschaut, was deine Eltern so treiben?
Ja, schon. Ich war schon oft mit. Gerade Rosenkavalier habe ich unzählige Male gesehen,
ja, glaube ich. Ja. Kannst du dich so an das erste bewusste Opernerlebnis erinnern?
Nee, lustigerweise nicht.
Ja.
Aber ich war viel in Carmen früher, als meine Mutter in einer komischen Oper gesungen hat.
Ja.
bist ja geboren im sächsischen Pirna, auch der Geburtsstadt deiner Mutter, genau. Obwohl sie eigentlich zu der Zeit ja schon längst in Berlin angekommen war. Aber du solltest ein Sachse werden, ja?
Ja, sie ist in ihr Elternhaus zurückgegangen, um, ja, also die, das Kind, ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte dann auch mit der Unterstützung ihrer Eltern natürlich, hatte sie auch gerechnet und das war für sie einfach viel besser dann dort. Und ich bin auch mein erstes Lebensjahr, glaube ich, mehr oder weniger bei meinen Großeltern gewesen.
Ah ja.
Weil meine Mutter ja schon einen kleinen Sohn hatte, mhm, hier in Berlin und frisch im Engagement war in der komischen Oper. Und ich weiß noch, weil du gerade gefragt hast, mein erstes Opernerlebnis, meine Mutter hat immer erzählt, dass ich, als sie Page in Salome war, dass ich da, also da war sie schwanger mit mir,
ja,
da war ich schon dabei.
Ja. Obwohl ich da, das war das erste Opernerlebnis,
wer Strauß. Wer weiß, was das mit mir gemacht hat,
um genau. Gottes Willen. Wollen wir nicht näher erörtern. Aber aufgewachsen bist du dann auch in Berlin. Also ja. Pirna war wirklich eigentlich nur die erste Station und dann ging es in Berlin weiter.
Die erste Station und die freudige Wiederkehr in jeden Ferien zu den Großeltern und Elbsandsteingebirge erforschen und erwandern. Das war
so eine herrliche Gegend. Ja.
Das war meine große Liebe eigentlich, ja.
Neben deinen Eltern, wen hast du so vergöttert? Wer waren so deine Vorbilder, wo du angefangen hast, dann selber irgendwie die Stimme und die Musik zu entdecken?
Ja, schöne Frage. Ich habe meine Eltern im Grunde als Sänger gar nicht als Vorbilder richtig wahrgenommen, weil mein Vater als Bassist mir zu tief war. Meine Mutter war sowieso für mich keine...
Ja, kein Vergleich, oder?
Damit konnte ich nichts anfangen. Mit der Frauenstimme, die dann in meine eigene Vorstellungswelt zu adaptieren, dazu war ich überhaupt nicht in der Lage.
Ja.
Das ist ja was man erst viel später erstmal erkennt. Und insofern habe ich dann das gehört, was wir zu Hause an Schallplatten so hatten. Und da war für mich eigentlich mein erstes großes Idol war Theo Adam.
Mhm.
Das habe ich sehr bewusst. Ich hab ja Theo Adam auch viel in der Oper gehört.
Und das denke ich, der hat ja oft auch mit deiner Mutter zusammen gesungen.
Ne? Ja, genau. Und ich war wahnsinnig beeindruckt von der Art des Klanges seiner Stimme im Opernhaus, also im Saal, was sehr anders gewesen ist als auf Aufnahmen.
Mhm.
Man kann im Grunde auf den Schallplattenaufnahmen überhaupt nicht einschätzen, was für eine enorme Klangentwicklung dieser Theo Adam darstellen konnte mit seiner Stimme.
Spannend.
Unvorstellbar. Dieser Schallerlebnis im Saal war einfach sensationell. Im Holländer und so. Und das habe ich mir dann auf den Schallplatten habe ich mir das angehört und habe das dann immer versucht nachzusingen, was natürlich grauenhaft war. Aber meine Großmutter fand das damals sehr schön.
Wie du das gemacht hast.
Das war irgendwie für mich das einen gewissen Trost und auch eine Art von innerer Bestätigung. Ja, da mache ich das jetzt weiter. Und wenn meiner Omi das gefällt, dann ist das schon mal ganz schön. Meine Mutter hat dann irgendwann mal, nachdem ich mich dazu durchgerungen hatte, ihr vorzusingen, stand dann etwas unschlüssig vor mir und sagte, ja, ist ganz schön, ist ganz hübsch, aber kannst du nicht lauter? Das muss lauter sein. Versuch doch mal lauter zu singen. Und ich dachte, ich schreie schon.
Ja. In höchster Not. Du füllst schon die Säle.
Ja, war natürlich nicht so.
Ja. Deine Mutter ist ja auch Pädagogin, Professorin gewesen und der UdK später. Hat sie dich dann auch tatsächlich unterrichtet am Anfang? War sie deine Lehrerin?
Nein, sie war nicht meine Lehrerin. Sie hat das von Anfang an eigentlich abgegeben, bewusst, weil sie damals auch gar nicht an Unterrichten dachte. Und ich bin ja in der Hochschule gewesen, schon als Oboe-Student und habe dann einen Fachrichtungswechsel gemacht, so nannte man das damals. Kam dann zu Heinz Reh.
Ja, dem Bassisten der Staatsoper.
Ja, der doch auch sehr verdienstvolle Bassist, wo er immer über sich selbst sagte, er ist der Beste in der zweiten Reihe.
Ja, aber das stimmt. Das ist so ein Arbeiter, ne?
Ja.
Der irgendwie auch immer viel, dann auch über Einspringen geschafft hat, größere Partien und eine sehr verdiente Karriere.
Absolut, ja. Und wunderschöne Stimme und ein sehr geschmackvoller und liebevoller Lehrer.
Ja.
Der hat mich dann ja zum Lied gebracht eigentlich. Er hat mir diese, diese Liebe zum Lied eigentlich den Grundstein dazu gelegt.
Spannend, das kam durch ihn.
Mhm. Herr Trickel, wir können nicht viel Arien machen. Ihre Stimme ist noch etwas zu jung. Ja. Schauen Sie mal Schubert-Lieder an, genau.
Und da war dann der Grundstein gelegt. Ja.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei.
Du hast dann 6 Jahre studiert bei ihm, von 1980 bis 86. Mhm. Wie war diese Ausbildung, der Weg zum Sänger?
Der Weg zum Sänger war für mich erstmal verwirrend, verstörend, unklar. Ich war gewohnt, ein Instrument in die Hand zu nehmen oder meine Finger auf die Klaviertasten zu legen und dann, ja, also dieses Nichts haben, das war für mich erstmal, ja, wie so ein Verlust auch, ne? Mhm. Wie so ein kleiner Schock, nichts zu haben. Man muss auch zu stehen vor einer, also als ich vorsang da vor diesem ehrwürdigen Gremium, was mich dann anhörte mit Günter Leib, Kammersänger Günter Leib im Vorsitz.
Die ganze Riege, ja.
Die ganze Riege saß da. Und dann stand ich da und dachte zunächst mal, was mache ich mit den Händen? Warum zittern meine Knie? Wo soll ich jetzt überhaupt hingucken? Das war für mich völlig neu. Wenn ich Oboe-Vorspiele hatte, konnte ich auf Noten gucken oder zumindest hatte ich irgendwie eine klare Vorstellung, was ich tue überhaupt.
Na, und die Frage, wohin mit den Händen, stellt sich da gar
stellt
nicht,
sich gar ne?
Weil
nicht,
die genau. Brauchst du ja aktiv.
Die zittern
ja.
Zwar auch die Finger, aber ja. Die sind wenigstens am Instrument.
Sind beschäftigt.
Das war für mich als sozusagen Sängeranfänger, war das eine Umstellung, die schon auch, ja, die hat schon so eine persönliche Komponente, finde ich.
Natürlich auch überhaupt, ich finde, man selbst zu sein, gerade bei so einem Liederabend oder vor einer Jury zu singen, ist doch das Schlimmste, oder?
Ja, genau das ist, glaube ich, das Problem gewesen, dass ich als Oboist oder als Pianist, ich habe ja auch sehr viel Klavier gespielt, weniger quasi dem ausgesetzt war. Man ist dann mehr man selbst, das stimmt. Und damit muss man erstmal zurechtkommen.
Total. Gerade als junger Mensch, wo man irgendwie so unsicher noch ist in der Selbstfindungsphase.
Genau, mit nicht mal 20.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja. Naja.
Aber es hat dich nicht abgeschreckt. Also du hast dir nicht gedacht, oh doch, vielleicht wieder zurück zur Oboe, oder?
Es konnte mich dann doch nicht genügend abschrecken, nein.
Gott sei Dank.
Ich habe es irgendwie weitergemacht und es ging dann immer besser auch mit der Selbstfindung. Und tatsächlich mit den ersten kleinen Erfolgen vor Publikum wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und auch die... Ja, irgendwie die Freude daran zu gestalten und mit wenigen oder mehr Mitteln auszuprobieren, was kann ich machen, was geht gut, was geht nicht, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Also die Sachen stellen sich dann nach und nach ein, das kennt ja dann jeder irgendwann mal. Und daran bin ich dann irgendwie, habe ich mich so nach und nach hochgehangelt.
Hochgearbeitet.
Immer weiter, ja. Hochgezogen an ja. An dem Seil der Selbstverwirklichung.
Aber für Heinz Reh auch keine leichte Aufgabe, den Sohn einer großen Kollegin zu unterrichten, oder?
Ja, wenn du das so sagst, stelle ich mir das auch ja, nicht unproblematisch vor. Da hat man doch so einen gewissen Erfolgsdruck auch.
Ja, natürlich. Und vor allem, man sieht dann die Mutter bei der Arbeit und hat wahrscheinlich auch immer so das Bedürfnis, irgendwie sich auszutauschen oder zu sagen, und heute hat er das. Also es ist so für alle irgendwie wahrscheinlich auch eine befremdliche Situation, kann ich mir vorstellen.
So auch für so einen Elternteil nicht so einfach, dass man jetzt nicht den Lehrer der Kinder mit so einer Art von
Druck.
Erwartung anschaut die ganze Zeit und vielleicht auch so fragend und fordernd blickt. Da muss man auch vielleicht, ja.
Warum hat er das hohe G noch nicht?
Ja, was ist denn da los, Heinz?
Ja, hat alles seine beiden Seiten. Ja.
Das mit dem hohen G hat sowieso eine Weile gedauert.
Ja, das glaube ich aus eigener Erfahrung. Aber jetzt ist es dafür umso sattelfester.
So ist es.
Ja, im Jahr deines Abschlusses hast du dann schon alles andere als kleine Brötchen gebacken. Du bist direkt in das Opernstudio der Staatsoper Berlin, also auch wieder zum Arbeitsplatz deiner Mutter. Also Entschuldigung, dass ich das immer wieder so die Parallelen ziehe, aber ich finde das so bewundernswert und einerseits auch eben doch recht problembeladen, oder? Also jetzt kommt dann plötzlich der Sohn der führenden Mezzosopranistin des Hauses auch an das Haus. Das gibt doch sicherlich nicht auch nur positive Stimmen, oder? Wie hast du das erlebt?
Ja, genau. Zum Teil habe ich das so erlebt, so wie du beschreibst. Andererseits war meine Selbstwahrnehmung da auch noch sehr, sehr unterschiedlich von dem, wie mich andere wahrgenommen haben. Ich habe später mal erfahren, dass ein paar Kollegen sich gewundert haben, warum der junge Trekel da so erhobenen Hauptes und selbstbewusst durch die Kantine der Staatsoper läuft mit seinen 19 Jahren. Und ich selber habe mich nur deswegen so aufrecht und steif und groß gehalten, weil ich gar nicht wusste, wohin und was ich da, ich kam mir selbst so eigentlich deplatziert und ich wollte im Grunde da gar nicht sein, aber ich hatte immer in der Staatsoper Unterricht.
Ja, also du kanntest das Haus natürlich in- und auswendig.
Ja, ne? Also ja. Heinz Reh hat immer in den Probezimmern der Staatsoper unterrichtet. Und deswegen musste man ja da irgendwie durch. Man musste auch durch die Kantine, wenn man sich was zu trinken holte, musste man durch die ganze Kantine marschieren, von hinten bis vorne. Und da saßen dann natürlich die ganzen großen, bewundernswerten Kollegen und haben einen natürlich da auch gemustert von oben bis unten. Und ich war schon ja sehr groß.
Ja, also ich meine, man muss auch sagen, erhobenen Hauptes geht auch gar nicht anders, wenn man 2 Meter groß ist, oder?
Ja, ich musste ja irgendwie da, und da bin ich da so durchgestarkst und dann haben die gesagt, ja, der Trekel, da ist ja hier, zu Hause hier. Ja, und das war mir hinterher, als ich das mal so mitbekommen habe, war mir das wahnsinnig unangenehm, weil ich mir da eigentlich wirklich sehr klein mit Hut vorkam und mich da eigentlich lieber versteckt hätte und lieber gleich hoch ins Probezimmer geschlüpft, was ich auch oft getan habe. Aber später mit zunehmendem Erfolg auch in meinen eigenen Rollen im Opernstudio und dann auch im Engagement war natürlich ich dann irgendwie einer von den Jungen und kam dann auch mit den älteren Kollegen zusammen, wurde von denen auch sehr, sehr lieb aufgenommen. Harald Neukirch und diese ganze Henno Gardun und Joachim Arndt und die waren, und Olesch und so, Peter Olesch, Peter Menzel, die waren alle richtig nett und die haben mich richtig eingeschlossen in ihren Kreis. Da war ich bei Ariadne auf Naxos, war ich der Jüngste als Harlekin zwischen den ganzen...
Diese ganzen genannten als Komödianten da.
Komödiantentruppe und ich als kleiner Roman kam als Harlekin da rein, weil der Erhard Fischer mich unbedingt da drin haben wollte.
Toll, in seiner Produktion.
Ja, der hatte da eine Wiederaufnahme gemacht von seiner Produktion und wollte, dass ich das mitmache. Erst sollte ich das mitstudieren. Olaf Bär hatte damals die Wiederaufnahmepremiere und ich sollte das dann richtig mitstudieren und habe dann auch Vorstellungen bekommen und habe das auch sehr geliebt, muss ich sagen.
Dein Debüt war ein Liederabend mit Berliner Komposition Karl Maria von Webers im Apollo-Saal.
Ja, hast du das dokumentiert?
Das habe ich in einem Archiv recherchiert, ja. Und dann eben schon Ende des Jahres auf der großen Bühne. Was kommen da für Bilder hoch?
Ja, vor allem Stress.
Ja.
Stress, Angst. Erstmal natürlich Überforderung.
Man ist auch nicht einfach, diese Partie, muss man sagen. Also wenn ich mich erinnere, wie lange ich irgendwie für dieses kleine Harlekin-Lied gebraucht habe, ehe ich damit irgendwie zufrieden war, sind ein paar Jahre ins Land gegangen.
Genau. Und dieses Singen auf einer großen Bühne in einem Haus, das ist ja jetzt kein Riesenhaus, aber es ist schon für einen Absolvent, einen Studenten, der sonst mal in so kleinen Theaterchen mal was gesungen hat, ist es schon was Großes.
Oh ja.
Und man muss auch sagen, diese Wahrnehmung, wenn man dort singt, damit wird man während des Studiums ja nicht konfrontiert. Man ist ja auf der Bühne allein, relativ allein. Man hört, wenn man selbst singt, quasi nichts vom Orchester. Man hört die Kollegen um sich herum, wenn die auch singen, sehr laut. Man hört sich selbst und man singt im Grunde allein.
Ja.
Dieses Miteinander musizieren, was man so als Idealvorstellung hat von Oper und Konzert oder Kammermusik. Von der Kammermusik kannte ich das. Man musiziert mit allen anderen. Man hört allem, alles in Ordnung. Wunderbar. Auf der Bühne plötzlich singt man hört sich. Man hört kein Orchester, man sieht da vorne 8-9 Meter entfernt jemanden, der den Takt schlägt. Man denkt, okay, wenn ich jetzt da mitsinge mit dem Takt, dann ist es vielleicht richtig. Wenn ich nicht mitsinge, merke ich auch keinen Unterschied, weil ich ja nichts vom Orchester
Richtig, höre. Man hört es dann immer erst, wenn es zu spät ist, wenn man ausgesungen hat, ob es irgendwie zusammen war.
Ja. Und bei Ariadne war das auch so, dass wir auf diesem Ariadne-Felsen, der da aufgebaut war, ziemlich weit hinten waren und ziemlich weit oben auch. Und dieses Harlekin-Lied, was ja jeder kennt und was auch sehr süß ist und schön, war dann da ganz oben. Und vorher musste ich dann auch meine Kollegin Brigitte Eisenfeld auf dem Arm, auf beiden Armen, da hochtragen. Also richtig große Stufen hoch mit einer richtigen erwachsenen Frau.
Klar.
Ist ja nur eine kleine, zarte Person gewesen, aber ich war nun auch nicht so ein Muskelprotz. Und da war ich richtig außer Atem. Und dann musste ich mich da hinsetzen und dieses Liedchen dann so locker anfangen. Und ich war total außer Atem. Mein Herzschlag war viel zu hoch und ich musste eigentlich ständig nachatmen. Konnte aber nicht. Und dann hatte ich auch noch einen Hut auf, habe mich ganz komisch gehört, ganz dumpf und so abgeschnitten. Und es war eigentlich richtig stressig.
Genießen kann man es in dem Moment dann nicht wirklich. Ne?
Ja, genau.
Ich finde das toll, dass du das sagst und da was für Bedingungen wir auf der Bühne eigentlich agieren. Weil ich glaube, das Publikum macht sich davon wirklich keine Vorstellung. Eben dieses, dass man das Orchester eigentlich nicht hört, weil natürlich der Klang nach draußen zu den Leuten geht, dass wir uns nur hören, dass wir die Kollegen manchmal auch zu laut, manchmal zu wenig hören in einem Ensemble. Es sind schon eigentlich fiese Bedingungen.
Sind fiese Bedingungen. Davon macht man sich keine Vorstellung.
Nein, wenn man das nicht selbst erlebt hat, die draußen denken immer, Mensch, warum schleppt denn der jetzt, hört der denn nicht oder kriegt der nicht mit?
Ja.
Aber das ist schon manchmal ein Kampf, oder?
Das ist, ja. Das ist nicht dieses schöne, wunderbar zusammen musizieren, was man im Konzert oder so machen kann. Außer in Bayreuth, da ist es ganz schön, weil man vom Orchester sehr viel hört.
Ach, tatsächlich? Ja. Das ist ein anderes Erlebnis auf der Bühne.
Das ist ein anderes Erlebnis. Da hört man durch diese Rundung von dieser...
Ja, die sind ja dazu halb zugedeckt.
Genau,
ne?
die Abdeckung ist ja so abgerundet und wirft quasi den Klang auf die Bühne zurück erstmal.
Der Luxus, ja.
Und da hört man ziemlich viel. Und auch daran muss man sich erstmal gewöhnen, weil man immer denkt, man muss dagegen anschreien. Das musste ich dann in Bayreuth konnte ich zum Glück mit kleineren Partien erstmal mich reinfummeln in Meistersänger und dann Heerrufer.
Nochmal zurück zu dieser Ariadne. Ist das Zufall, dass du im ersten Jahr noch nicht mit deiner Mutter gemeinsam die Ariadne gemacht hast?
Oder? Ja, das ist Zufall.
Zufall hat nicht
Feiner
einer,
Zufall.
Dass man sagte, man will euch noch nicht den Stress antun zusammen in einer...
Nein, darum kümmert sich kein Mensch in der Oper.
Das kam dann aber die Spielzeit darauf, wo deine Mutter dann der Komponist war. Gut, ihr habt im Vorspiel nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber doch, ihr steht am Abend gemeinsam auf der Bühne. Wie war das dann für dich?
Ja, das war irgendwie Das war irgendwie schön.
Für sie war es wahrscheinlich stressiger als für dich, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich habe so ein bisschen rumgestanden und zugeguckt und habe immer versucht, dass ich nicht irgendwo stolper oder hinfalle oder blöd aussehe.
Ja,
ja. In einer blöden Haltung rumstehe und ein dummes Gesicht mache und so, womit man so beschäftigt ist auf der Bühne.
Ja, ja, doch, gerade am Anfang, ne? Wenn man irgendwie noch sich alles da ersuchen muss. Ja.
Und meine Mutter war natürlich eine sehr intensive Bühnenperson, schon immer, und da auch als Komponist ist die herumgewirbelt und hin und her gerannt und hat das alles an sich gerissen, sozusagen, mit ihrer Ausdruckskraft.
Ja, das loben ja viele bei ihr, dass sie so eine unfassbare Ausstrahlung auf der Bühne hatte.
Ja, ja. Die hatte auch dieses sichere Gefühl, mit dem Körper sich so zu stellen, dass sie im Grunde niemals weg ist.
Ja.
Also diese Konstellation, was man ja manchmal so lernt, schachfigurenartig sich zu bewegen. Wenn der eine dorthin geht, muss man gleichermaßen wieder irgendwie...
Dass man nicht brav in einer Reihe steht.
Genau, Gegengewicht herstellen, Parallelen vermeiden, Lücken füllen, ausnutzen, Konstellationen suchen. Und darin ist sie absolute Meisterin. Ja, die wusste immer genau, wo sie stehen muss und wo sie nicht stehen darf.
Ein tolles Gespür für die Bühne.
Genau. Ja.
Du hast auch mit deinem Vater zusammen auf der Bühne gestanden. Zum Beispiel gab es da eine Magelone in der Halle.
Ja.
Aber in der Oper seid ihr euch da auch mal begegnet?
In der Oper sind wir uns nicht begegnet. Hast du das irgendwo gefunden? Ich glaube nicht.
Also Oper nicht. Wie gesagt, ich habe nur einmal eine Kritik gefunden von der Magelone, dass ihr da was zusammen gemacht habt.
Wir haben da gesungen zusammen. Wir haben auch in der Aufnahme von der Oper Die Heilige Linde.
Den Siegfried Wagner.
Siegfried Wagner,
ja.
Oder war das?
Also auf CD habt ihr was.
Sonnenflammen. Aha. Irgendeins von diesen, ich habe ja sehr viel Siegfried Wagner gesungen.
Ja, kommen wir auch noch zu sprechen.
Ja, in einer Oper davon war mein Vater dabei. Und wir haben auch kleinere Konzerte zusammen gesungen, als ich noch ganz jung war. Mhm. So, da haben wir immer Duett Flut Falstaff gesungen.
Ach,
mit großem Erfolg.
Lustige Weiber, ja?
Ja, genau. Ja.
Eine Rolle, die du dann später auch deinem Repertoire vollständig hinzugefügt hast.
Ja, genau. Ja. Gar nicht so früh.
Die Zeit in der DDR aktiv miterlebt. Du bist kurz nach Mauerbau geboren, bist aufgewachsen als junger Mensch in der DDR, hast gearbeitet in der DDR. Wie hast du das System erlebt? Hat es dich eingeschränkt? Hat es Wünsche in dir hervorgebracht? Negatives, Positives? Wie sind da deine Eindrücke aus dieser doch recht interessanten Zeit?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich nie unter Repressalien oder Tyrannisierungen des Systems, Ausgrenzungen, Benachteiligungen und dergleichen leiden musste, muss ich sagen. Ich war sozusagen ein privilegierter Teil dieser DDR. Ich gehörte zu denen, die von den sozusagen positiven Aspekten dieser deutschen Konstellation profitieren, sagen wir mal, daran teilhaben konnte.
Weil die Kultur ja auch einen großen Stellenwert in der DDR einnahm.
Also wenn ich Sportler gewesen wäre, wäre mir das vielleicht in anderer Weise ähnlich gegangen. Aber ich war zwar auch Sportler, ich habe sehr lange schwimmen, bin ja so Leistungssportler gewesen. Ja.
Was hast du eigentlich nicht gemacht? Ja.
Oh, ganz viel habe ich nicht gemacht. Muss ich alles noch nachholen.
Ja.
Aber durch meine Mutter vor allem, die ja eine sehr verdiente Künstlerin der DDR und sozusagen auch ein Aushängeschild und auch eine Devisenbeschafferin war.
Aber ja.
In erheblichem Maße, haben hat die Familie davon profitiert.
Ja.
Wir hatten keine, wir mussten nicht leiden unter irgendwas. Wir haben natürlich, ja, in unserer kleinen, ja, so Wahrnehmung, auch unter den Einschränkungen, man kann nicht mal sagen, gelitten. Wir haben unter nichts gelitten. Wir haben natürlich auch mal dies und jenes nicht bekommen oder mussten für irgendwas mal
Schlange stehen.
Ja, natürlich, aber mein Gott.
Ja, das nimmt man Schlimmeres, ne? Ich denke auch, wenn man es nicht anders kennt.
Es gab irgendwelche Sachen nicht, die man brauchte, um irgendwas zu basteln oder zu bauen auf dem kleinen Grundstück. Und ja, aber was soll's, ne?
Aber dich irgendwie eingeschränkt gefühlt im Sinne von nie zu wissen, ob du jemals privat jenseits der Mauer Berlin sehen kannst oder die Welt, nach Amerika reisen oder so, was ja zu der Zeit noch utopisch war, sicherlich. Das hat dich nicht irgendwie negativ beeinflusst oder eingeschränkt?
Nein, ich muss sagen, das hat mich nicht in dem Maße erreicht, wahrscheinlich. Wir sind in unseren ausgedehnten Sommerurlauben, die ja da, wir hatten ja immer so schöne Schulferien, ganzer Juli, ganzer August, verlässlich jedes Jahr. Das war ja immer sehr schön. Da sind wir nach Bulgarien gefahren. Ja. Und später hat meine Mutter dann aufgrund ihres Erfolgs und natürlich auch ihres zunehmenden Einflusses und auch Spielraumes, den sie dann dadurch sich erarbeitet hat, konnte sie uns auch mitnehmen nach Österreich.
Ah ja,
also
das ging.
Ja, wir Kinder waren schon mit 15, 16 Jahren schon in Österreich und so waren dann auch bei der Verwandtschaft in Westdeutschland. Wir sind also gereist tatsächlich. Wir gehörten zu den privilegierten Leuten, die dann auch reisen durften.
Okay.
Und ich hatte, als ich im Opernstudio war, hatte ich schon Anfragen aus Belgien für Konzerte und hatte dann auch schon einen Reisepass. Ich hatte kurz vor der Wende hatte ich sogar einen Dauervisum-Reisepass zu Hause in meiner Schublade.
Irre.
Ich konnte also sogar, wenn ich gewollt hätte, hätte ich nach West-Berlin zum Einkaufen fahren können.
Verrückt, ja.
Ja, also es gab immer so Leute, die dann gesagt haben, ja, Herr Trekel, schreiben Sie doch mal ans Ministerium. Sie müssen doch auch mal in der Deutschen Oper mal eine Vorstellung ansehen und schreiben Sie doch mal einen Antrag. Mhm. Kann nichts schaden. Schreiben Sie ganz nett und höflich und begründen Sie das. Und dann dachte ich, ja, das ist doch Quatsch. Hab's dann da aber doch gemacht und wurde das bewilligt.
Und dann bist du wirklich rüber und hast dir was angeschaut?
Ja, habe ich wirklich gemacht.
Toll.
Bin dann in die Deutsche Oper und habe mir dann da wahnsinnig tolle Produktionen angeschaut mit unglaublichen Sängern. War da sehr beeindruckt, bin dann wieder zurück in mein Ost-Berlin und habe da
die Eindrücke schön mitgenommen.
Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich wahrscheinlich zu uninteressant war, um von Leuten jetzt ausgewählt zu werden, die dann kommen und sagen, Herr Trekel, können Sie nicht mal dies und jenes für uns rausfinden? Und das ist mir alles erspart geblieben.
Interessant.
Und auch vielleicht die Einbuße von solchen Privilegien in dem Fall, dass ich das natürlich abgelehnt hätte. Aber das ist alles an mir vorbei. Ja, ich bin da so.
Ja,
ich bin relativ.
Macht aber Sinn, so wie du es erklärst, warum es alles so gewesen ist. Natürlich nimmt man es dann alles nicht so wahr, wie wir heute im Nachhinein oder ich, der zwar noch geboren ist in der Zeit, aber nichts miterlebt hat, immer denkt, wie es gewesen sein muss. Und das ist verständlich, plausibel.
Ja.
Aber hast du diese negativen Sachen an der Oper zum Beispiel mitbekommen? Auch im Nachhinein, wo du merktest, irgendwie, oh, da war jemand doch für die Obrigkeit tätig oder hat den anderen da so ein bisschen negative Fallen gestellt. Hast du das mitgekriegt an der Oper?
Ich habe das später dann erfahren, als das auch bekannt wurde. Im Zuge der Auswertung von solchen Aktivitäten und auch Leuten, die dann sozusagen auch entlassen wurden. Deswegen, und das war schon unschön, auch zu merken, der war so die ganze Zeit schon bei Horch und Kuck mit angestellt. Ein etwas problematischer Moment war der Sommer, als mein Bruder auf einer so Westdeutschland-Reise dann, als der volljährig war, dann beschlossen hatte, da zu bleiben. Der kam nicht wieder mit zurück in die DDR.
Oh.
Und da hatten wir uns große Sorgen gemacht.
Weil das natürlich auch gleich quasi sippenhaft mit bedeutet,
ja,
oder?
Das war die Gefahr natürlich dabei, dass wir dann in den Fokus der in das Blickfeld der Stasi geraten, was wir auch
bestimmt,
sind.
Bestimmt.
Wir kamen absolut in das Blickfeld der Stasi und meine Eltern hatten damals auch, haben mich dann auch gefragt, ob ich vielleicht auch da bleiben will und ob wir überhaupt nach Westdeutschland umziehen müssen aufgrund der Gefährlichkeit der Lage.
Ja, ja. Ist ja doch nicht zu unterschätzen.
Ja. Und ich wollte das nicht. Ich wollte mein Studium anfangen und ich wollte unbedingt zurück. Also sind wir zurück, zum Glück. Und es gelang dann auch meiner Mutter, dort im Kulturministerium die richtigen Leute zu sprechen und dann den schlimmsten Fall sozusagen abzuwenden. Wir sind also nicht eingesperrt worden, wir sind auch nicht befragt worden, zumindest ich nicht. Meine Eltern sind ja natürlich befragt worden von der Stasi, aber ich nicht. Und
das muss für deine Eltern fürchterlich gewesen sein, oder? Ja. Ich meine, auch diese Angst zu haben, war es das jetzt beruflich? Ja, weil wir wissen alle, ich meine, da muss nur ein Anruf getätigt werden und schon kann die Karriere zu Ende sein.
Ja, ne? Genau. Diese Gefahr war absolut da. Ja. Und das war wahrscheinlich nur der guten Fürsprache des damaligen Kulturministers zu verdanken, dass der seine Hand irgendwie über meine Mutter gehalten hat.
Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Spannende Zeit. Hm. Ja. Wie hast du dann den Mauerfall erlebt? Hat dich das dann überhaupt groß tangiert, weil du eben schon diese Privilegien hattest, diesen ganzen Umbruch?
Ja, es hat mich schon sehr bewegt, muss ich sagen. Obwohl ich den Moment auch verpasst habe. Wir sind da gerade umgezogen in eine andere Wohnung. Und plötzlich kam am nächsten Morgen, kamen die Möbel nicht. da waren die alle zur Bornholmer Straße gefahren wahrscheinlich.
Ja.
Und dann kamen Freunde, um was aufzubauen. Die haben gesagt, habt ihr das alles verpasst? Wir hatten kein Radio und kein Fernsehen, war alles aus.
Lustig.
Ja, aber das war schon toll. Ja. Das war schon beeindruckend. Das war für mich auch,
ein historischer Moment.
Ja, absolut. Ja.
Aber an der Oper hat das ja auch eine große Welle ausgelöst von Veränderungen. Mhm. Ja, also da wurde ja wirklich alles umgekrempelt. Viele ältere Kollegen, die noch irgendwie rauskündbar waren, mussten gehen. Ich glaube, auch deine Mutter war aktiv davon betroffen, von diesem großen Umschwung, oder? Wie habt ihr das erlebt?
Ja, es gab so eine Zeit, da knirschte es an allen Ecken und Enden. Die neue Direktion musste sich da in erheblicher Weise profilieren, auch vor Daniel, der da neu kam und der hatte nichts gegen die alten Kollegen. Der hat sich auch alle persönlich angehört, hat sich mit jedem getroffen im Probezimmer und jeder hat was gesungen. Wie so eine Arbeitsprobe, nicht auf der Bühne.
Ist auch kein legitim, Vorsehen, genau.
Hat mit allen gesprochen, mit jedem Einzelnen. Das war eigentlich sehr angenehm. Viele haben das, glaube ich, abgelehnt. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Harald Neukirch da war. Der war nämlich direkt vor mir im Zimmer und hat ihm da seine hohen Cs vor. Das war ganz toll. Der hatte eine unglaubliche, schöne, strahlende Höhe, Harald. Ja. Und Daniel war da sehr beeindruckt und hat sich da sehr gefreut. Und ich glaube, von ihm ausgehend wäre das, so sagen wir mal, wenn er es wirklich selbst kontrolliert, also in der Hand, also sich darum gekümmert hätte, persönlich, dann wäre das nicht so geworden.
Verstehe, also dieser Rundumschlag hätte so dann vielleicht nicht stattgefunden.
Nicht stattgefunden. Das war so ein Teil dieser Übereifrigkeit der neuen Intendanz und auch ein Teil von so einer, da gab es so ein bisschen den Wunsch, sich zu widersetzen aus dem Ensemble, vor allem aus dem wirklich oberen, sagen wir mal, international erfolgreichsten Teil des Ensembles, sich zu widersetzen gegen zu viel Besetzung durch Gastsänger, nur durch internationale große Namen. Wir hatten ja ein Ensemble, was mit Wagner und Strauss komplett aus dem eigenen Haus.
Luxus, ja. Ihr hattet Hausbesetzung für Rosenkavalier, Holländer, alles.
Für Parsifal, für alle großen Wagner- und Strauss-Stücke.
Ja.
Und das sollte das sollte nicht einfach aufgegeben werden. Dass, da haben sich viele sehr stark dafür eingesetzt, dass das erhalten bleibt, ja, dass dieses Besondere an der Staatsoper überlebt. Und das wollte die neue Direktion aber nicht. Sie wollten unbedingt, koste es, was es wolle, Gastsänger haben, mit sehr einflussreichen Beziehungen, mit Agenturkontakten, mit viel natürlich auch Publikum, Fanpublikum, mit Publikum, was dann extra dafür auch nach Berlin kommen sollte.
Ja, ja, man wollte mitmischen in diesem Business. Ne? Es war dann plötzlich nicht mehr, ich meine, im Nachhinein auch traurig, oder? Wie das
auch
so abgewickelt
traurig,
wurde.
Ja, traurig, weil dann mit Stumpf und Stiel viel ausgerissen wurde, was später im Grunde noch auch hätte seine Berechtigung gehabt. Ja. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie Daniel Barenboim wahnsinnig gern mit Siegfried Vogel gearbeitet hat. Er hat ihn immer wieder geholt. Und auch meine Mutter hat in Pik Dam dann die alte Gräfin gesungen und Daniel mochte sie sehr.
Ja.
Und er hätte sie natürlich von sich aus, wenn das alles mehr über ihn persönlich gegangen wäre, er hätte sie nicht von dem Haus gelassen.
Ja.
Er hätte sie natürlich behalten, weil sie genau das im Grunde verkörperte, was er auch liebt, diese Intensität.
Ausdruck, ja.
Den Ausdruck, ja. Die Farbigkeit, diese Unmittelbarkeit der Intensität des Singens und des Darstellens, das ist das, was ihm eigentlich am meisten bedeutet hat.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das war eben auch jenes Vorsingen, wo du deinen neuen Chef und langjährigen Förderer, Mentor Daniel Barenboim kennengelernt hast.
Ganz genau, ja. Ich habe ihm auch mein Zeug vorgesungen, was ich da meinte, am besten zu können. Und er fand das ganz gut und ich kam mir dann auch gleich in eine Produktion, die er machte, die Brautwahl, mit einer Riesenrolle rein. Also ich glaube, er fand irgendwie diese Art, mit dem Text umzugehen und dieses vom Lied beeinflusste. Das hat ihm gut gefallen, weil er ja auch als Liedpianist halt auch diese Fischer-Dieskau-Tradition da sehr mitgetragen hat.
Ja. Und ihr habt eigentlich bis zum Schluss, ich meine, er hat ja jetzt nun leider krankheitsbedingt quasi den Rückzug angetreten von der Bühne, aber bis zum Schluss habt ihr immer wieder gearbeitet. Also ihr habt euch italienische Partien zusammengearbeitet, Mozart hast du viel mit ihm gemacht. Was ist das Besondere an der Arbeit mit einem Künstler wie Daniel Barenboim?
Was mich besonders beeindruckt hat mit ihm, war vor allem die Arbeit an den Mozart-Rollen. Ich glaube auch, weil er diese Opern und diese Charaktere in den Mozart-Opern besonders geliebt hat. Er hat sich selbst, glaube ich, identifiziert, sehr stark identifiziert mit Cherubin.
Lustig.
Mit dem Grafen im Figaro hat er sich enorm identifiziert. Mit Don Giovanni hat er sich identifiziert. Er hat sich im Grunde mit Mozart Charakteren, Opernrollen viel mehr identifiziert als mit Wagner. Da hat er sich in der Musik quasi, im Orchester, hat er sich gefunden und seine Liebe. Aber bei den Mozart-Partien hat er sich in der Rolle gefunden und hat sich selbst dort und hat mit uns auch szenisch geprobt, hat mit uns Ausdruck und Rhythmus, Tempi, diese Art von Rezitativ singen, führen, gestalten, war sowas von beeindruckend, einzigartig und prägend für mich, dass ich das also zu meinen schönsten Erinnerungen zähle.
Mi fa jubilar, 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 mi fa jubilar
Ich habe viele Rollen erst verstanden, als ich sie selbst machte. Das ging mir mit dem Grafen so, im Figaro, es ging mir in höchstem Maße mit Papageno so. Bei dem Grafen hatte ich immer das Gefühl, dass der oft zu sehr fokussiert wird auf die vermeintlich komischen Aspekte seines ja, Daseins.
Dieses Tollpatschige dann, oder?
Tollpatschige, dieses, dass ihm alles misslingt, dass es darauf, da gibt es so einen Fokus. Wenn man den auf diesen Aspekt legt, dann wird er sehr lustig und verliert aber alles, was ihn als Grafen ausmacht und verliert auch im Grunde die Konstellation zu den anderen Figuren. Also sein Dasein in dieser Oper, was sich ja allein auf diese paar Stunden beschränkt, sein Dasein, ist tatsächlich geprägt von extremer Verlustangst.
Oh ja.
Und Machtverlust. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Identifikation, die unser Chef da sozusagen erlebt hat, auch in diesem Grafen. Macht und Machtverlust, was da passiert.
Ja.
Wer hintergeht mich? Wer ist noch loyal zu mir? Warum passiert das? Warum gibt es Intrigen hinter meinem Rücken?
Ja, alles Sachen, mit denen sich auch ein Daniel Barenboim auseinandersetzen musste.
Absolut.
Ja, ja.
Und damit muss sich fast jeder in einer hohen Position im künstlerischen Betrieb auseinandersetzen. Mhm. Agenturen, Intendanten.
Ja.
Und ich glaube, dieses Vermeiden der lustigen, tollpatschigen Sachen führt natürlich dazu, dass einem der Graf nicht sympathischer wird.
Muss er aber auch nicht,
muss
oder?
Er auch nicht,
ja. Weil ich meine, er hat ja nun auch wirklich viel verzapft und darf dann auch ruhig der Böse sein.
Ja, und er macht auch Sachen, die nicht schön sind.
Natürlich nicht.
Er missbraucht seine Machtposition.
Aber ja.
Und man ist dann relativ froh als Zuschauer, wenn man sieht, wie diese Figur bröckelt und zusammenfällt und die Dinge nicht mehr funktionieren, die sonst immer funktionierten. Aber als Graf hat man eben doch die Verpflichtung, das zu zeigen. Und wenn man das nicht macht, dann finde ich, ist das irgendwo, dann ist es zwar lustig und man hat vielleicht so ein paar Lacher, aber da fehlt dann sehr viel.
Ja, ich habe das auch nie als lustige Partie wahrgenommen. Ich habe das erst gesehen, als dann eure Langhoff-Inszenierung abgelöst wurde durch die Flimm, Figaro-Inszenierung, der das sehr komödiantisch angelegt hat, also auch so wirklich tollpatschig mit Hinfallen und Stolpern. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil so habe ich die Partie zum Beispiel auch nie wahrgenommen. Und ich fand auch, das ist eigentlich für mich am Thema vorbei.
Ja.
Aber ist dieses Contessa Perdono am Ende, ist das ehrlich? Meint der Graf das ehrlich?
Für den Moment ja.
Aha.
In diesem Moment schon. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ich glaube, da schätzt man ihn. Ich glaube nicht, dass es eine komplette Sinnes-, dass ein Wandel seiner Person nach sich zieht.
Ja, zack, in 3 Sekunden. Ja.
Er wird am nächsten Tag wieder anfangen, seine Machtpositionen zu stärken und versuchen, dies und jenes wieder zu seinen Gunsten zu beeinflussen.
Ja, die Barbarina wieder zu besuchen.
Ja, oder wer weiß, wen es da noch gibt am Schloss. Aber ich glaube, in diesem Moment ist es schon ernst. Es muss ernst sein, sonst wäre es nicht so tiefgründig und ernst intensiv komponiert.
Und
wie abhängig bist du da im Spiel und Musizieren von deinen Kollegen? Also gerade wenn ich an diese Figaro-Besetzung denke, mit Dorothea Röschmann, einer der sensationellsten Susannas, René Pape, dein geschätzter Basskollege als Figaro, selbst die Kleinrollen hochkarätig besetzt mit Rosemarie Lang als Marcellina. Was macht das mit einem? Wie abhängig bist du davon?
Man ist total abhängig, absolut. Gerade als Graf ist man unheimlich abhängig von den anderen. Wir hatten ja damals sogar Peter Schreier als Don Basilio.
Stimmt,
stell dir mal vor.
Ja. Also,
wenn der Figaro den Grafen nicht mitspielt, ist der Graf erledigt. Der Figaro muss den Grafen mitspielen. Und dazu braucht man natürlich einen Figaro, der das auch versteht. Ich habe das mal mit Bryn Terfel in Tokio und in München und in Tokio dann mit Zubin Mehta gemacht. Und er hat das so unglaublich gut gemacht.
Der war auf Augenhöhe,
ja? Der ist ja ein Riesenkerl, der ist ja größer als ich. Ja. Aber der hat den Figaro so gespielt, dass man immer wusste, er ist der Diener und der Graf ist der Herr. Also er hat nie den Abstand zum Beispiel unterschritten.
Aha, also du meinst, er hat nicht aufbegehrt in dem Sinn.
Er hat natürlich aufbegehrt in den Momenten, in denen er aufbegehrt, aber in der direkten Konfrontation mit dem Graf oder
wo die Konfrontationen sind.
Konfrontationen sind auch im Zimmer der Gräfin und so, wo die alle aufeinandertreffen, im zweiten Akt vor allem, wo die Bühne ja voll ist von Leuten.
Wahnsinn, ja.
Da hat der immer verstanden, seine körperliche Position so zu wählen, dass er nicht zu nah. Also der Figaro muss immer einen gewissen Abstand. Alle müssen einen gewissen Abstand zu der Herrschaft haben.
Aber natürlich, die sind ja nicht ebenbürtig, nie gewesen. Ja.
Allein Susanna ist in der Lage, mit der Gräfin Nea und Cherubin, also das sind andere Beziehungen, aber der Graf ja von sich aus, der fordert ja auch diese Hierarchie, der fordert diese Hierarchie ja ein.
Klar, weil ich meine, wenn der Figaro ihm Grund geben würde, indem er aufbegehrt, der wäre ja sofort arbeitslos und aus dem Haus.
Sofort rausgeschmissen und aus und Schluss.
Ja, ausgepeitscht.
Ja, genau, er wartet ja nur darauf, dass er das machen kann. Aber er kann es nicht, weil Figaro, und das kann eben ein Figaro machen, der kann den Graf komplett kaputt spielen, indem er diese ist ja wie bei Raubtieren, indem er diese Schwelle immer unterschreitet. Und dann kann man nichts machen.
Ja.
Kann man gar nichts machen.
Ja, es ist toll, diese Details auch da mitzunehmen. Aber wir erleben ja auch heute oft, dass eben auf solche Details gar nicht Rücksicht genommen wird, weil vieles verfälscht wird. Wie erlebst du das? Also wenn du irgendwie merkst, du hast einen Regisseur, der eigentlich mit dem Stück nichts anfangen kann, der solche Details überhaupt nicht im Auge hat. Was macht das mit dir? Lässt dich das kalt? Machst du dann dein Ding oder streitest du oder wie erlebst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir immer darüber oft Gedanken gemacht, wie ich damit umgehe. Ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, dass sie oft gestritten hat. Mhm. Meine Mutter ist ja eine sture Person. Kann sie sein, ist sie nicht an sich, aber kann das sein. Und lässt auch andere Meinungen gern mal zerschellen an ihrem starken Willen. Und ich habe festgestellt, dass ich Streit nicht gern habe, persönlich nicht, privat nicht und auch nicht in der Arbeit. Das ist schon immer so gewesen. Ich versuche, die Dinge, die ich selber organisieren kann, für mich, für meine eigene Rolle zu organisieren. Für mich im Stillen, in meinem Kopf und dann auch in der Bewegung, in der Darstellung. Und auch im Zusammenhang mit anderen, mit den Kollegen und so. Und mache da sehr viel für mich, ohne dass ich darüber groß rede, ohne dass ich das debattieren oder diskutieren will und muss.
Machst deine Hausaufgaben für dich.
Ich mache meine Sachen für mich, die mir wichtig sind und versuche den Angeboten und den Vorschlägen und auch manchmal den Wünschen und Forderungen der Regie, also der Leitung sozusagen der Produktion offen zu sein.
Ja.
Also ich möchte das nicht von Grund auf dann so ablehnen.
Mach's nicht zu.
Ich mache nicht zu, ich lasse es offen. Manchmal höre ich es mir einfach an. Wenn es mich nicht überzeugt, höre ich es mir zumindest an. Manchmal möchte ich auch darüber reden können und so, wenn das geht. Und dann findet man oft einen Kompromiss. Wenn man keinen Kompromiss findet, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist für mich angenehmer, wenn ich erst mal mitmache und nach und nach sortiere ich mir die Dinge so, wie sie für mich passen.
Ja.
Und dann merke ich meistens in über 90% der Fälle, dass es auch für die Regie passt. Denn wenn ich eine Sache überzeugend machen kann, dann ist es immer besser, als wenn ich eine Sache nur mache, weil sie gefordert wird und sie nicht verkörpern kann.
Ja. Aber gab es da auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, Stopp, Abbruch, ich muss hier raus aus der Produktion, das geht gar nicht, die verlangen hier irgendwelche unmenschlichen Sachen?
Nein.
Gab es nicht?
Noch nie, nein, zum Glück nicht.
Hast du immer einen Weg gefunden?
Ja, ich hab auch vielleicht Glück gehabt und keine besonders
keine Skandalinszenierung
schwierigen mitgemacht. Sachen mitgemacht, ja. Skandalinszenierung. Oder ich habe irgendwas vergessen.
Verdrängt.
Ich irgendwas verdrängt, vergessen.
Du hast dir dann in all den Jahren an der Staatsoper bis heute ein riesiges Repertoire erarbeitet. Also neben den deutsch genannten Partien wie Papageno, Heerrufer, der Wolfram, der dann auch kam, auch immer wieder das italienische Fach. Eben Barbier, Marquis von Posa, Malatesta hast du gesungen. Wie empfindest du das, als deutscher Sänger mit deutschem Namen einen Weg zu finden in die italienischen Partien? Das ist doch alles andere als leicht, oder? Da stößt man doch immer wieder auch auf Vorurteile oder Dirigenten, Operndirektoren, die einem das nicht zutrauen. Oder wie hast du das erlebt?
Man ist natürlich als deutscher Sänger in dem deutschen Repertoire zu Hause, wahrscheinlich mehr zu Hause als jetzt in anderen Sprachen. Egal, ob es jetzt Russisch ist oder Französisch oder Italienisch. Man fühlt sich wohler, man fühlt sich zu Hause, man kann mit dem Wort arbeiten, man weiß genau, welche Färbung, welcher Ausdruck, welche Nuance, wo die Gewichtung, diese ganzen Feinen, du kennst das ja.
Der natürliche Zugang, ja.
Genau, die Länge und Kürze der Vokale, wie weit stoppe ich den Konsonanten ab, wenn er doppelt ist und so. Sowas kann man in anderen Sprachen auch lernen und auch bis zu einem gewissen Grad gut bis sehr gut machen. Aber es wird immer noch ein Rest bleiben, der einen dann doch entlarvt.
Klar.
Aber ich glaube, das ist nicht das Problem an der Sache. Das Problem ist, glaube ich, das Vorurteil.
Ja.
Das Problem ist das Vorurteil. Es werden doch relativ wenig Sänger international verpflichtet für große italienische Rollen, die keine Italiener sind, oder für russische Partien, die keine Russen sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele andere deutsche Bassisten Boris Godunow überhaupt singen dürfen an großen, wichtigen Häusern, ja, als René.
Ja. Er hat sich da eine Sonderstellung erarbeitet.
Ja,
ne?
Hat einfach diese Wahnsinnsstimme und diesen Ausdruck, und das, was er ist, ist er eben durch sein Können geworden und hat eben russische Partien auch in St. Petersburg und Moskau gesungen, ja, und so. Also ja, das ist eine Sache, vor der ich einen riesen Respekt habe.
Absolut, ja. Eben sich auch den Vorurteilen darzustellen.
Ja, zu stellen, ja, und zu sagen, ich singe das so und mein Russisch ist eben das und... Aber ich finde das toll, ich bewundere das total, und aber ich wünsche es mir nicht unbedingt für mich. Mm-hmm. Ich glaube, für mich sind diese Ausflüge ins italienische Fach vor dem ja, vielleicht deutschen Publikum oder mehrheitlich deutschen Publikum, internationalen Publikum, was auch aus vielen anderen Ländern kommt, sind immer schön.
Ja.
Schön gewesen, auch französische Rollen habe ich wahnsinnig gern gesungen. Ich kann auch gut Sprachklang und Sprachmelodie finden und machen. Also ja, singend, ja, und sprechend. Ich bin so ein ganz guter Nachahmer.
Ja, ja.
Mache ich immer schon, und das hat so einen gewissen Nutzen. Einen sehr großen Vorteil, wenn man ein guter so ein Nachäffer. man muss irgendwie verstehen, wie die Sprache klingt und wie die klingen soll beim Singen oder auch bei, wir hatten jetzt neulich in Carmen auch viele Dialoge.
Ja,
oh, das ist noch schwieriger. Ja. Da den richtigen Tonfall zu treffen, das ist ganz diffizil. Das entscheidet sich an so Kleinigkeiten. Aber ein Kollege aus dem Chor, ein Französischsprachiger, hat dann gesagt, du, deine Dialoge, die klingen fast schon ganz richtig französisch.
Ja, Chapeau.
da war ich schon mächtig stolz.
Kann man auch sein.
Fast richtig französisch ist schon richtig gut.
Für einen Deutschen absolut. Ja.
Klar. Insofern habe ich diese italienischen Rollen habe ich sehr genossen.
Und das hast du dann vor allem immer in den geschützten Hallen deines Stammhauses gemacht. Da hast du eben den Poser ausprobiert. Du hast Peleas gesungen. Du hast selbst auch, weil du von russischen Opern gesprochen hast, einen fantastischen Onegin hingelegt, auf Russisch.
Ja, Jelezki und Onegin gesungen.
Genau,
ja. Und auch Ford in Falstaff habe ich gesungen, Marcello und so.
Diese richtig.
So genau. Traumhafte Partie natürlich.
Ja. Also da hat dir das Haus auch immer die Chancen gegeben, dich in allem da ausprobieren zu dürfen. Ja,
ja, zum Glück.
Ja.
Das war immer ein sehr großes, ein dankbares Privileg, was ich da hatte.
Hast du da auch manchmal aktiv nachgefragt, jetzt zu sagen, ich bin jetzt neben dem Alter, jetzt möchte ich dieses Fach singen? Oder kam das wirklich alles auf dich zu als Geschenk?
Nein, ich habe manchmal auch darum gebeten, dass ich auch wieder eine italienische Partie bekomme. Da habe ich gesagt, was ist denn mit italienischem Fach? Ja, möchtest du das wirklich singen? Ja, ich möchte das singen. Und dann kam Manon Lescaut, der Bruder Lescaut, oder mal wieder ein Charles.
Ja.
Und nochmal Marcello, Bohem Wiederaufnahme und so. Solche Sachen habe ich immer wieder sehr gern. Nehme ich auch immer dankend an, wenn es auf mich kommt.
Hält auch frisch, oder?
Ja.
Wenn man immer mal wieder so ein bisschen herausgefordert wird, eben mit neuen Aufgaben, stelle ich mir auch wichtig vor, das durchgängig in der Karriere irgendwie immer zu haben und nicht nur festgesetzt zu sein, der Papageno, der Leadsänger, oder?
Richtig, oder nur romantische Partien. Ich habe ja eine Weile sehr viel mit René Jacobs gearbeitet und Barockopern gesungen, auch bei uns.
Ja, eben, wir haben es am Anfang angesprochen, du bist nicht nur ein etablierter Opernsänger, sondern ein mindestens genauso berühmter und geschätzter Konzertsänger. Das Liedschaffen nimmt seit Beginn deiner Karriere einen großen Teil deines Schaffens ein. Wir haben darüber gesprochen, Heinz Reh hat da einen Grundstein gelegt. Solo-Liederabende in aller Welt, also Wigmore Hall, London, Musikverein Wien, Zürich, Brüssel, Atlanta, Chicago, New York, viele, viele mehr. An der Staatsoper seit jeher bist du eine feste Größe im Apollo-Saal, bist jedes Jahr vertreten mit interessanten, tollen Programmen. Warum bist du so ein überzeugter Liedpionier?
Warum bin ich ein überzeugter Liedsänger? Das, ich glaube, das ist ein Teil meiner Person geworden oder steckte irgendwie drin. Wenn man als Bariton, als lyrischer Bariton sozusagen aufwächst mit lyrischer Bariton-Tradition, auch mit Vorbildern, dann kommt man irgendwann zu Hermann Prey, man hört Aufnahmen natürlich, man hört Fritz Wunderlich, man hört Bernd Weikel. Ich war lange Zeit und bin immer noch ein großer Fan von Bernd Weikel.
Ja, toll, ich auch.
Absolut, das ist einer meiner liebsten Sänger, vor allem für Rollen wie Amfortas und Lustige Weiber. Dann kommt man natürlich zu Fischer Dieskau.
Mit dem du ja auch gearbeitet hast.
Mit dem ich auch gearbeitet habe. Den ich sehr bewundert habe und natürlich über alle Maßen geschätzt. Und mit einer lyrischen Baritonstimme hat man irgendwann die Möglichkeit, sich daran zu orientieren. Ich glaube, das geht fast jedem jungen deutschen Bariton so, weil gerade in diesem Fach die Vorbilder so stark sind und so dominant ja auch sind. Und das ist, wie wir wissen, Siegfried Lorenz genauso gegangen.
Ja, dein Rollenvorgänger an der Staatsoper.
Richtig.
Ja.
Und ich glaube, ich habe von diesem Einfluss ein bisschen für mich abgezweigt. Ich habe davon ein bisschen profitiert. Ich habe so ein bisschen auch, habe sehr viel auch dabei gelernt, das zu hören und auch selbst auszuprobieren. Wie fühlt es sich an, in dieser Weise zu singen? Also in dieser Weise sprachbewusstes Legato zu singen. Nicht nur Legato, was am Vokal sich orientiert, sondern was den Konsonanten einbezieht, den klingenden Konsonanten, auch sogar den klanglosen Konsonanten ins Legato einbezieht. Und ich habe dabei sehr viel Spaß gehabt, muss ich ehrlich sagen. Die Freude an der Sprache beim Singen, das findet dann im Lied natürlich einen besonders großen Nährboden und geht auch natürlich wunderbar in die Oper hinein.
Ja, es profitiert sehr, natürlich.
Ja. Und solche Sänger wie Siegfried Vogel, gerade den ich vorhin schon nannte, bei Siegfried Vogel versteht man in der Oper jedes Wort. Das muss man sich vorstellen. Wenn der Gurnemann singt zum Beispiel, oder Ochs auch, sogar sowas Schwieriges, man versteht den ganzen Abend, was der Mensch sagt. Und das ist unvorstellbar.
Was für eine Kunst, ja.
Das ist eine Riesenkunst. Und ich habe das immer sozusagen als normal angesehen, weil ich ihn auch sehr viel gehört habe und habe dann selbst viel später erst verstanden, wie schwierig das zuweilen sein kann. Und für mich ist dann tatsächlich so eine Liebe zum Lied entstanden. Ich habe auch am Anfang nicht viel Opernarien und ganze Opernrollen gesungen, weil meine Stimme das gar nicht hergegeben hat. Ich hätte dann relativ wenig Auswahl gehabt. Mhm. Und habe mich sehr viel mit Lied beschäftigt und dort auch sehr viel Erfüllung gefunden und auch Expansionsmöglichkeit. Denn was man immer vergisst, was man leicht vergisst, ist, dass in Liedern zum Teil ja sehr viel mehr steckt als in Arien.
Oh ja. Passiert viel mehr. Ne?
Passiert mehr. Da spielen sich ja Dramen ab und auch von der Dynamik des Singens. Die Grenzen sind ja da nicht
gegeben. Ja.
Sind keine Grenzen in der Dynamik vorhanden. Man kann so leise singen wie ja sonst kaum und man kann auch ins absolute Bühnenfortissimo.
Manche Lieder erfordern das natürlich.
Erfordern das, ja. Wenn man bei Wolf oder Karl Löwe, Schubert.
Ja.
Das sind alles Lieder, das sind alles Komponisten, wo man als Opernsänger ja auch absolut glücklich wird.
König Jakob gab seinem Rast ins Sporn, erkannt jetzt ging sein Rät. Graf Douglas fasste den Zügel vor, erhielt mit dem König geschritt. Der Weg war steil und die Sonne stach, sein Panzerhemd war schwer. Doch ob er schier zusammenbrach, er nimmt doch neben ihr. König Jakob, ich war dein Seneschall, ich will's nicht für sein. Ich will nur tränken den Ross im Stall und ihm schütten die Körlein. Und will ihm selber machen, ich treu das Tränken mit eigener Hand.
Deine Stärke ist ja auch eben gerade diese Interpretation. Dafür bist du ja berühmt, dafür wirst du gelobt. Wie erarbeitest du dir so ein neues Lied oder einen neuen Liedzyklus? Wie ist da deine Herangehensweise, um deine Welten dir da zu erschaffen?
Na, es gibt ja Dinge, die sich sehr leicht erarbeiten. Die erschließen sich sofort. Da muss man nur seinen Weg finden, um selbst den eigenen roten Faden, also diesen Gedanken, den man da haben will oder haben kann, auch zum Ausdruck zu bringen. Ich finde, da gibt's Stücke, die sich leicht erschließen und Stücke, die sich schwer erschließen. Und besonders bei den schwer zugänglichen Liedern habe ich immer so den besonderen Ehrgeiz, auch dort was zu finden, was mich interessiert. Und wenn es mich interessiert, ich denke, wenn es mich nicht interessiert, dann kann es auch keinen anderen interessieren.
Total, dann kannst du es nicht verkaufen.
Dann kann ich es auch nicht darstellen, dann muss ich es lassen.
Ja.
Aber wenn ich etwas finde, wo ich einen Konflikt, ich suche nach dem Konflikt, ich suche nach dem Schmerz.
Nach der Reibung.
Ja. Nach der Reibung und nach dem Schmerz suche ich. Und wenn es irgendwo einen, wenn auch unterschwellig verborgenen Gedanken gibt, der dort zu einer solchen Situation führt, dann hole ich den raus und kann den auch irgendwie dann einfließen lassen und kann den hörbar machen.
Toll.
Und dann, glaube ich, dann wird so ein Lied auch ja irgendwie interessanter für den Zuschauer, weil der Zuhörer muss sich ja auch identifizieren können.
Unbedingt.
Und er will sich ja identifizieren mit seinen eigenen Konflikten und seinem eigenen Schmerz oder seiner eigenen Sehnsucht oder auch seiner Unbeschwertheit. Auch das kann dieses Identifikationsmaterial, diese Fläche zu bieten, ist eigentlich das Wichtigste, was man schaffen muss.
Ja.
Nicht sich selbst dort hineinzuschmeißen und reinzulegen, sich zu verlieren, sondern die Fläche zu schaffen, die dann sozusagen Haftgrund ist für die Gefühle des Zuhörers.
Wie gehst du zum Beispiel an so ein, traditionsbehaftetes Stück wie die Winterreise heran? Ich meine, was in der Oper die Carmen oder der Giovanni ist, ist im Lied eben die Winterreise, die irgendwie gefühlt jeder schon mal aufgenommen hat, die dreimal pro Spielzeit macht und die man auch im Ohr hat von so vielen großen Kollegen. Also du sagtest Prey, Fischer Dieskau, man hat das ja alles im Ohr. Wie befreit man sich da von diesen Geistern der Vergangenheit und findet seinen eigenen ganz persönlichen Zugang, ohne jemanden unbewusst zu kopieren?
Bei der Winterreise ist das Wichtigste für mein Gefühl erstmal, dass man das erfüllt, was überhaupt da ist. Denn eigentlich ist alles geschrieben. Wenn man das schafft, erstmal genau zu lesen, was Schubert da geschrieben hat, was im Text steht und die Dynamik, die Tempi, dann hat man schon viel geschafft. Dann muss man schauen, dass man sich nicht von zu viel Tradition beeinflussen lässt. Ich nenne das immer Bärte abschneiden. Wir müssen wieder ein paar Bärte abschneiden. Wenn man zu viel schon hineingelegt hat und da gibt es manchmal Sachen, die dann wieder verschlichtet werden können und dann im Grunde besser sind. Also ich denke immer, Weniger ist bei der Winterreise immer mehr. Weniger selbst rein, weniger sich selbst verlieren da drin. Da ist so viel, was einfach erstmal erfüllt werden muss. Und wenn man das geschafft hat, das zu erfüllen, dann hat man schon sehr viel Andock-Möglichkeiten gegeben für den Zuhörer. Anders ist es bei der Müllerin zum Beispiel. Die Müllerin ist da sehr viel schwieriger, denn die hat diese Verführung der Blumigkeit, diese plätschernde Lieblichkeit, scheinbare romantische Lieblichkeit der Natur, ist da sehr stark im Vordergrund und wirkt oft abschreckend, weil das heutzutage, das ist nicht unser Romantikbild mehr. In der dichterischen Romantik kommen wir schwer dahinter. Und darin den Schmerz und den überhaupt diesen dramatischen Verlauf dieser Liebesgeschichte zu erwecken und so nachvollziehbar zu machen, ist eigentlich eine sehr dankende Aufgabe. Denn bei der Winterreise ist man schon, da ist die Katastrophe schon passiert.
Der Schmerz ist von Anfang an da.
Ja, ne? Man setzt im Grunde nach der Trennung ein.
Ja.
Und in der Müllerin ist man lebendig dabei, wie es sich entwickelt, aufbaut und dann zusammenbricht.
Sonne, hast du keinen helleren Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem Segenworte mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein.
Die Winterreise ist zum Beispiel ein Stück, die hast du zweimal auf CD aufgenommen. Warum? War noch nicht alles gesagt?
Doch, war schon alles gesagt. Ich habe die Winterreise schon sehr früh einmal aufgenommen und hatte dann in einer späteren Phase, ich habe mit Dieter Oehms ein paar Projekte angefangen. Die Zeit der Zusammenarbeit mit Dieter Oehms war ohnehin für mich sehr beglückend und daraus sind viele CDs entstanden und wir hatten vor, einen Schubert-Zyklus anzulegen, mit den wichtigsten Zyklen, und das fing an mit der Müllerin und die Winterreise sollte eben auch doch nochmal vorhanden sein mit meinem Freund Oliver Pohl zusammen.
Ja, dein fester Liedbegleiter seit vielen Jahren.
Genau. Und wir haben dann tatsächlich die Winterreise nochmal befreit von vielen Traditionen, die wir uns auch selbst auferlegt hatten und die wir dann als Bärte abschneiden konnten. Wir haben nochmal die Tempi überdacht. Wir sind da zum Teil radikaler, kompromissloser, unschnörkelig und ja, manchmal ein bisschen unversöhnlicher vielleicht auch zu Werke gegangen. Ich habe diese Winterreise in einer Phase, auch persönlichen Phase aufgenommen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Hoffnung in dem Stück sehr gering ist.
Ja.
Und das hat mich dann dazu geführt, auch in Tempo-Übergängen schonungsloser zu sein. Also nicht abrundend, nicht weicher enden, nicht versöhnlicher enden, nicht dass diese kleine Hoffnung mehr durchzulassen.
Das Süße nicht herauszukitzeln.
Genau, das Süße nicht zu betonen, sondern das Kalte und das Endgültige. Und das ist alles da zu finden. Also man kann sowohl die kleinen Hoffnungsschimmer finden, man kann aber auch absolute Trostlosigkeit finden. Und ich finde, die ist sehr schlüssig geworden. Die ist zum Teil ein bisschen. Meine Mutter mag die andere Winterreise lieber. Sie mag die Hoffnung in der Winterreise gern und sie mag nicht die Hoffnungslosigkeit. Und in dem Fall ist mir aber trotzdem, wie ich finde, die Hoffnungslosigkeit sehr gut gelungen.
Ich finde es auch spannend, dass es eben auch diese beiden Facetten gibt. Und ich denke, in jeder Version wird sich jemand finden können, eben durch seine ganz individuellen Erlebnisse. Aber das ist eben bei dir auch so. Also deine privaten Eindrücke, Erlebnisse spiegeln sich in deiner Interpretation dann.
Ja, ich glaube, das passiert jedem auf eine gewisse Weise.
Befreist du dich davon oder lässt du das dann wirklich auch aktiv zu?
Ich glaube, ich lasse es lieber zu. In dem Maße, in dem man es zulassen kann. Aber auch Oliver hat in der Oehms-Winterreise viele Dinge anders gespielt. Er hat ja die erste Winterreise mit mir nicht gespielt, aber wir haben ja sehr lange schon auch zusammen Winterreisen aufgeführt und er hat da in dieser Aufnahme auch die Dinge sehr konsequent und vom Tempo sehr streng gespielt und wenig aufgeweicht, auch an Liedschlüssen und so.
Hast du ein Lieblingslied aus der Winterreise, was dir am meisten zuspricht?
Ich mag besonders diese Gegend um Wasserflut auf dem Fluss, da gibt es so eine, so 3, 4, 5 Lieder, die so eine, ja, die haben so einen Bogen. Die mag ich wahnsinnig gern, diese Ecke.
Gibt es überhaupt, ich meine, du bist ja wirklich ein wahnsinnig vielseitiger Liedsänger und hast so ziemlich alle Liedkomponisten abgegrast. Gibt es da den einen, der genau deinen Geschmack, deine Sprache, deine Sensibilität am meisten trifft?
Es gibt immer wieder einzelne Lieder, die genau das treffen, was ich mag. Also ich finde sehr viele Lieder bei Hugo Wolf, mit denen ich mich unheimlich gut identifizieren kann, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich genau an den Punkt dringen kann, wo ich das verstehe und wo ich es auch transportieren kann. Und es gibt dann für mich persönlich die erzählenden Lieder, also die Balladen, die tatsächlich eine ganze Geschichte erzählen. Darin fühle ich mich wahnsinnig wohl. Große Balladen wie wir ja bei Karl Löwe finden.
Genau, das ist ja.
Oder auch bei Schubert.
Ja.
Schumann auch. Belsazar zum Beispiel ist ein Lied, was ich unheimlich gern habe. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich diese extremen Momente, die es im Belsazar gibt, dass ich die ausfüllen und an die extremen Grenzen auch ausweiten kann.
Das macht Spaß, ne?
Ja. Also das sind Sachen, die mich sehr, sehr stark befriedigen irgendwie auch, wenn man sich gut fühlt und dann so ein Lied richtig gut schafft.
Wenn man das so abliefert. Das ist schon
ein Glücksgefühl.
Ja, absolut. Kann ich mich total drin finden.
Ja.
Siehst du. Zurück zur Oper. Eine Rolle, die sich deiner Entwicklung trotzend wie ein roter Faden durch deine Karriere zieht, ist bis heute der Papageno.
Ja.
Der tolle, lustige Vogelfänger. Den singst du in der wirklich traumhaft schönen Everding-Inszenierung seit der Premiere 1994. Jüngst hatte die Produktion dann auch schon die 300. Vorstellung. Neuerdings singst du es auch in der recht umstrittenen Charon-Inszenierung. Warum immer wieder Papageno?
Ja, gute Frage. Papageno. Papageno war lange Zeit so eine Anti-Rolle für mich. Ich habe ganz, ganz früher schon Zauberflöten gesehen, hier und da. Ich habe sogar mal in Salzburg bei den Festspielen, als ich dort war, im Urlaub mit meinen Eltern. Da war ich, glaube ich, 16 oder so. Da habe ich eine Zauberflöte in der Felsenreitschule gesehen und das war ganz toll. Aber was mir immer missfallen hat in all diesen Inszenierungen und auch Aufnahmen und so, war der Papageno. Ich fand ihn immer schrecklich.
Ja.
Weil ich dachte immer, warum ist das so ein blöder Spaßmacher? Das ist wie so ein Clown, der nicht lustig ist.
Ja. Dieses gewollt Komische. Ne?
Ja, und natürlich ist der in dieser Wiener Tradition, hat er seine Berechtigung natürlich, aber ich bin jetzt kein Wiener und ich bin als Berliner wahrscheinlich auch ziemlich weit weg von einem Wiener. Ich bin jetzt sicher kein typischer Berliner, ich spreche keinen Berliner Akzent und ich mag auch keinen Berliner Akzent besonders und auch den brandenburgischen auch nicht.
Und das nehme ich persönlich.
Aber du sagst ja nicht Jetze und...
Oh, hast du eine Ahnung?
Wirklich?
Oh, ich kann sowas.
Ach, Bernhard.
Okay, zurück Nein. zu Papageno.
Und dann kam plötzlich Barnbäum und Everding und haben mich mit Papageno besetzt.
Ja.
Das war für mich ein Schock.
Ah, wirklich?
Also das war ein Schock.
Wolltest du nicht?
Ich wollte eigentlich nicht.
Lustig.
Und ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie mit jemandem reden kann. Aber das habe ich mich nicht getraut. Und ich hätte im Grunde eigentlich lieber den Sprecher gesungen damals.
Wahnsinnig lustig.
Weil ich den irgendwie, ja, so als bisschen knarzigen... Den hätte ich, glaube ich, den konnte ich mir vorstellen.
Als so junger Mann?
Ja, davon hatte ich eine klare Vorstellung. Den hätte ich so ein bisschen zynisch, knarzig, so ein bisschen so, ja, dazu konnte ich mir was vorstellen. Aber zum Papageno hatte ich keine Idee, wahrscheinlich auch, weil ich den so viel gehört und gesehen habe in einer Weise, die mit mir gar nichts zu tun hat. Es ist ja nicht nur, ist ja nicht so, dass ich das jetzt als schlecht bewerten will. Das steht mir ja gar nicht zu. Es ist nur so, dass ich damit nichts anfangen konnte.
Was total legitim ist.
Ja, ich konnte mich auch nicht in die Person des Papagenos, in die Figur, also in den Menschen Papageno hineinversetzen. Der bietet für mich, also damals im damaligen Zustand, keine Identifikationsmöglichkeit. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, was? Denn das muss man sich ja immer fragen. Bei jeder Rolle. Was will dieser Mensch? Das frage ich mich, weil du vorhin nach der Herangehensweise fragst. Das frage ich mich bei jeder Rolle. Was will eigentlich dieser Mensch? Das muss ich mich fragen bei Don Alfonso. Das muss ich mich bei Morales genauso fragen.
Total.
Ich muss immer mich fragen, was will der eigentlich? Was will der im Grunde seiner Existenz in diesen paar Stunden wirklich? Nicht das, was scheinbar oder was so aussieht, als wäre, sondern was will er? Und darüber habe ich dann auch mit Everding gesprochen. Und der war dann auch mit mir total konform und der gleichen Meinung. Und es läuft darauf hinaus, dass Papageno nicht mehr allein sein möchte. Der möchte eine Partnerin, ein Mädchen, ein Weibchen, was ihm gleicht, so, was ihm jetzt nicht so gleich aussehen muss wie er. Es muss ja jetzt keine Federn haben oder wenn, ist ja auch.
Aber sie muss einfach zu ihm passen.
Es muss zu ihm passen. Ja. Und er möchte nicht mehr allein sein.
Dieser also Papageno, Schlussfolgerung, er ist total einsam,
oder? Er ist einsam. Das ist ein einsamer Typ, der im Wald lebt, der Vögel fängt. Um Vögel fangen zu können, kann man ja nicht so ein Trottel sein.
Richtig.
Er fängt Vögel und lebt im Wald allein. In der Hütte.
Sieht vielleicht diese drei Damen immer mal zur Übergabe und das war's.
Ne? Und die bringen ihm Wein, Zucker, Brot und süße Feigen. Ja. Davon kann man ja auch nicht leben.
Irgendwie ist das keine so tolle Vorstellung.
Nee. Also er kriegt da so ein bisschen so Genussmittel und den Rest muss er sich allein besorgen.
Ja.
Er muss also im Wald zurechtkommen. Er muss irgendwie leben. Und er möchte eine Frau, er möchte eine Partnerin, er möchte auch natürlich seine Bedürfnisse, die er als junger, vitaler, männlicher Mensch im Wald lebend, Naturmensch hat.
Ein wichtiger Aspekt.
Erfüllen.
Ja.
Das ist der Kernpunkt seiner Sehnsucht.
Das ist auch sein Drama so ein bisschen.
Das ist sein Drama und sein im Grunde ein unstillbarer Drang.
Ja.
Also das ist für ihn existenziell.
Total.
Und ich finde, wenn man nicht glaubt, dass er sich am Ende erhängt, wenn man das nicht glaubt, dann ist die Figur erledigt.
Danke, Roman. Genauso.
Ja. Man muss es glauben können.
Ja. Das ist wirklich eine Nummer, die geht mir auch ehrlich gesagt jedes Mal wieder ans Fell.
Ja.
Also ich bin da auch wirklich der Überzeugung, wenn jetzt die drei Knaben nicht kämen, der Strick ginge zu.
Ne? Ja, nun wohl an, es bleibt dabei, ist endgültig.
Der verabschiedet sich.
Der verabschiedet sich. Der macht nicht, der tut nicht so, jetzt hänge ich mir mal auf hier an diesem Baum. Ja,
eins, wird man zwei, schon drei. Sehen.
Das ist für mich vollkommen
total
fern. Also das muss ich glauben.
Ja, ich ärgere mich da auch immer zu Tode, wenn ein Sänger, ich schaue mir auch gerne Vorstellungen an, wenn ein Sänger das nicht bedient, sondern wirklich dann eben dort absahnen will mit Komik und mit Slapstick, ist für mich schon vorbei.
Ist also vorbei.
Schalte ich mich als Zuschauer schon
da raus. Da ist aus, da gehe ich nicht mehr mit.
Ja,
Und das ist ja nun am Ende des Stückes.
Ja.
Aber man muss die ganze Zeit glauben können, was er möchte.
Ganz genau.
Und er möchte nicht mit diesem Tamino sein. Er hat auch Angst.
Ja.
Man muss auch die Angst spielen und glauben
können. Und alles so existenziell.
Ja. Er hat Angst und er ist natürlich, er will sich da rauswinden. Er will da, er lügt natürlich, um für sich den besten Weg zu finden und da nicht sich irgendwie in Konflikte zu bringen.
Ja.
Er will da natürlich auch irgendwie so durch.
Richtig.
Und dann fragt er, was sind das überhaupt für Prüfungen?
Genau.
Und man kann natürlich so fragen, was sind das überhaupt für Prüfungen? Und man kann auch fragen, was sind das überhaupt für Prüfungen?
Der will
das
weiß auch mal wissen,
was da läuft. Was kann ich das vielleicht schaffen sogar?
Ja, absolut. Weißt Stellt du? Sich dem vielleicht auch.
Ja, und dann denkt er, selbst dem Tod nicht zu scheuen, das ist nichts für mich.
Sterben muss jetzt noch nicht sein.
Also er will... Er ist schon ein sehr vitaler, lebensbejahender Mensch.
Total.
Und desto genauer muss man diesen Bruch spielen.
Ja. Ich hatte einmal einen Agenten, der hat mich eben gehört mit dieser Schlussszene. Und er meinte dann zu mir, ah, nehmen Sie das vielleicht nicht mit zum Vorsingen, weil Ihr Papageno ist nicht komisch. Mhm. Ich sage, ich empfinde das auch nicht als komisch.
Ja, das ist so für mich ein Kompliment.
Dachte ich dann auch. Ja. Dann dachte ich, dann habe ich es so überzeugend gemacht, wie ich es liefern wollte.
Ja.
Weil es eben nicht der Schenkelklopfer war, sondern eine an die Nieren gehende Geschichte.
Ja. Ja. Der ist ja nur komisch durch das, was ihm passiert.
Ja. Genau, durch die Umstände.
Ja. Nicht, dass er ist ja keine komische Person oder lustige Person. Er ist nur, er kommt in Situationen, wo man dann darüber lacht, wie er sich darin verhält.
Ja. Diesen Baum da will ich ziehen, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt, durch Verlacht und falsch hält. Weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu handelst, so ist aus, so sterbe ich.
Das war für mich zum Beispiel auch schwer, mich von deinem und von Hanno Müller-Brachmanns Papageno zu befreien, weil ihr beide total verschieden, aber auf jeder auf seine Weise so genial in dieser Rolle. Und das war für mich so, das waren immer die, ihr saßt immer auf meinen Schultern. Und von euch musste ich mich so ein bisschen befreien, weil ihr so toll wart, aber ich euch nicht kopieren wollte.
Ja, das muss man immer, man muss dann immer irgendwie selbst. Hast du es geschafft?
Ich habe es geschafft, aber es hat ein paar Jahre gedauert.
Aber du hast viel Papageno gesungen.
Viel. Und ich würde sagen, die ersten 2 Jahre war ich so ein Mix aus dir, Hanno, Walter Berry. Und irgendwann, es gab wirklich so dann so diese eine Vorstellung, wo ich gemerkt habe, heute hast du was Eigenes gemacht. Und komischerweise, das kam auch am besten an. Mhm. Da war irgendwie der Applaus mehr, da waren die Lacher mehr, weil es irgendwie ehrlicher war.
Ehrlicher,
weil man nicht kopiert hat. Aber ich würde sagen, 2 Jahre hat es mich gekostet.
Ja,
kann auch frustrierend sein.
Ja. Ne? Es gab einen tollen Papageno, eine tolle Zauberflöte in Amsterdam, wo der Papageno so wild war. Das hat mir auch gut gefallen.
Ach, das hast du auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht, ja.
Also du hast dann irgendwann diesen Vogelfänger für dich gefunden und dann lieben gelernt, weil du singst ihn ja mittlerweile seit 1994.
Ja.
Ich glaube, jede Spielzeit.
Lieben gelernt, absolut. Jetzt singe ich auch den Sprecher zum Glück immer mal.
Immer mal abwechselnd.
Den ich auch sehr gern mag.
Das kann ich gar nicht verstehen. Der Sprecher ist für mich der erste Moment in der Zauberflöte, wo ich als Zuschauer abschalte.
Aber du schläfst.
Also so, der kommt ja so nach, weiß nicht, 35, 40 Minuten. Das ist so das erste Mal, wo ich sage, okay, ich bin mal kurz raus.
Ich mag den sehr.
Ja. Aber auch immer noch den Papageno, der macht ja auch immer noch Spaß. Ja?
Der ist toll. Papageno ist einfach genial. Ja, ich will das auch weiter singen, aber ich muss mich da also wenn ich Everding Papageno besonders das mache, muss ich mich richtig aufwärmen.
Ja, das ist
auch
schon.
Körperlich aufwärmen.
Das ist auch wieder, was man unterschätzt, wie körperlich dieser Papageno
ist. Ja,
ne?
Ich muss mich dehnen, ich mache Liegestütze, ich mache Kniebeugen, ich dehne meine Gelenke.
Das mache ich nicht.
Das muss ich alles machen, bevor ich da, weil man muss wie zum Teil wie so eine Katze über die Bühne.
Aber ja. Und ich sag immer, meine Papageno-Knie, die sind danach blau nach einer Vorstellung. Weil du bist ja nur auf den Knien. Du fällst ja pausenlos hin oder bist ja irgendwo, dass du irgendwo gegenrennst oder es ist schon, also.
Und bei diesem neuen, bei dieser Charon-Sache, da kommt man in diesen Flug, in dieses Fluggeschirr, da hängst du, da bist du den ganzen Abend in dem Fluggeschirr drin.
Das ist auch nicht ohne,
das oder? Läuft sich ganz blöd damit.
Wie singt sich's?
Ja, singen geht, aber das Laufen.
Eieiei, da macht man manchmal was mit, gell?
Da fliegt man da rum und wird hochgezogen bis hinter die höchste, die hinter die Soffitten da.
Ja, auch nicht ohne.
Ja,
aber lustig. Stängelfrei sein. Also bist du auch offen für so einen Quatsch, sag ich mal.
Macht mir total Spaß. In dieser Inszenierung ist ja auch der Papageno der Einzige, der selber reden darf.
Stimmt, du hast als Einziger eigene Dialoge.
Ja, das ist echt gut.
Da gab es ja auch die Tradition in der Everding-Inszenierung, dass der Papageno eine vierte eigene Strophe hat im Vogelfängerlied. Ne?
Ja, das ist ein bisschen ausgeufert. Ursprünglich sollte das die Strophe sein, die Michael Ende gedichtet hat.
Aha.
Die hat er mal für irgendein Theater in in Nordrhein-Westfalen gedichtet. Und die wurde dann als vierte Strophe dazugemacht. Das war eigentlich so eine Klima-Umwelt-Anklage.
Zur Premiere dann schon, ja?
Genau. Mhm. Und das ist dann immer mehr und mehr entartet.
Ja, ich erinnere mich da auch an sehr wilde,
interessante Dichtungen. Ja. Durch auch andere Papageno-Kollegen, die dann fanden, das kann man noch ein bisschen aktualisieren. Ja. Und dann wurde da auf alle möglichen politischen, aktuellen Situationen Bezug genommen.
Irgendein Bombenfund in Berlin-Mitte, kann ich mich erinnern,
war mal das fand Thema. Ich dann auch ein bisschen viel auf die Dauer. Ich habe immer versucht, in dieser Zusatzstrophe doch noch Papageno-mäßig zu bleiben und nicht so herauszutreten aus der Rolle und dann ganz nur fürs Publikum so ein Entertainer zu sein. Und letzten Endes wurde das abgeschafft und ich bin auch ganz froh darüber.
Ja, irgendwie
schon. Ist ganz gut, das ist schon ein bisschen
befremdlich.
Ja, ja. So komisch.
Ja. Neben all deinem künstlerischen Schaffen bist du noch in der vielleicht wichtigsten Lebensrolle eines Menschen tätig. Du bist Vater. Und zwar vierfacher Vater. Wie schaffst du diesen Spagat zwischen Künstlerleben und dann wirklich Papa sein, um dem gerecht zu werden? Ist ja auch keine leichte Aufgabe. Wie schaffst du das?
Ja, wie schaffe ich das Künstler sein, Vater sein? Ich glaube, im normalen Leben ist man ja kein Künstler.
Nein, aber das normale Leben ist ja geprägt durch diesen doch seltsamen Ablauf, den man als Künstler hat.
Stimmt, man ist in diesem unregelmäßigen Arbeitstag sozusagen. Also
man ist in diesen Hochs auch, gerade wenn du Erfolg hattest oder irgendwas ganz Hochtrabendes machst.
Und auch Tiefs, wenn es nicht läuft.
Ja, eben.
Man ist dann deprimiert.
In Zuständen, die, sage ich mal, ein Büromitarbeitender nicht hat.
Aber ich glaube, das ist, ich habe das für mich immer als positiven Aspekt meines Berufs erlebt, dass ich im Grunde keinen Alltag habe. Mhm. Für ein Kind ist das natürlich ganz anders. Ein Kind braucht stabile, wiederkehrende, alltägliche Abläufe. Das bedeutet Stabilität, Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Mhm. Das ist für ein Kind unheimlich wichtig. Das braucht es.
Ja.
Aber ich brauche das nicht. Und deswegen bin ich mit meinem Beruf sehr froh, weil ich jeden Tag im Grunde aufs Neue sehen muss. Ich muss jeden Tag auf den Probenplan gucken und schauen, was für mich dran ist oder ob, vielleicht habe ich auch frei.
Ja.
Und dann habe ich natürlich Zeit für meine Familie. Und insofern bin ich, wenn ich nicht auf der Bühne oder in der Probe oder auf dem Konzertpodium oder vor dem Mikrofon bin, bin ich kein Künstler. Mhm. Ich bin nur ein Mensch, der quasi einen unregelmäßigen Arbeitstag hat und manchmal sogar mehr frei hat als vergleichbar auch hart arbeitende Menschen.
Ja, ja.
Das geht ja auch so.
Absolut, muss man sich auch mal bewusst machen, dass wir da auch sehr privilegiert sind.
Ja, wir haben natürlich dafür oft an Feiertagen, Wochenenden und vor allem an Abenden zu tun und müssen dann da sein. Und meine großen drei Kinder, ich habe drei erwachsene Kinder, die selbst schon Familien haben. Ich habe auch schon vier Enkelkinder.
Ja, du bist auch Opa.
Ja, ich bin Opa. Es ist herrlich. Ist ganz wunderbar. Ja. Und ich habe noch eine kleine Tochter, die ist jetzt 9, die wird in diesem Jahr 10. Und die ist ein super süßer Schatz. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Kleine auch noch habe.
Ja, die ist wirklich ein Goldstück.
Ja, und natürlich ist das mit ihr so, dass wir sind zu zweit nur. Wir haben, also die Mama haben wir verloren vor ein paar Jahren, leider, an die schlimme Krankheit, unter der viele leiden. Aber wir sind eine tolle kleine Familie und es ist ein sehr glückliches Kind und ich bin sehr froh darüber. Aber natürlich sind diese Abende ein Problem. Mhm. Denn sie möchte gern mit mir sein, sie möchte. Ja, sie hängt an mir und ich hänge an ihr. Und das führt dann dazu, dass sie auch viel im Theater mit mir ist. Und
was aber auch wieder schön ist.
Ja, und das Lustige ist, dass sie das liebt.
Ja,
sie
Gott
ist,
sei Dank.
Sie ist so ein charmantes, den Erwachsenen sehr offen gegenüber sich gebendes Kind und wird von allen gern gemocht und plaudert dann mit den Garderobenleuten. Und neulich ist sie die ganzen Osterferien hindurch im Probengebäude Rollschuh gelaufen, was dazu führt, dass ich jetzt richtig gut Rollschuh fahren kann.
Weil, in der Staatsoper gelernt.
Ja, weil ich Hosenkavalierproben hatte und sie wollte immer mitkommen. Ja. Andere Kinder sind dann mit ihren Eltern oder zu Großeltern in die Osterferien gefahren und sie hat gesagt, nee, ich war in der Staatsoper, ich bin da immer Rollschuh gelaufen.
Toll, wer kann das behaupten von sich? Ja?
Sie fand das toll.
Also sie nimmt dein Leben auch wirklich dankbar an.
Ja, ja. Und sie ist auch selbst musikalisch und spielt Instrumente und so. Und meine großen Kinder sind natürlich auch in einer Lebensphase meine kleinen Kinder gewesen, die wo ich sehr viel jünger war. Mhm. Und es war auch schön. Die waren auch mit mir viel in den Vorstellungen, aber da war ich natürlich auch viel unterwegs. Jetzt bin ich mehr zu Hause, ja, muss ich sagen. Und ich bin auch froh, dass es so ist. Und ich brauche diese Zeit hier für meine Tochter auch zu Hause und auch für die Enkel, für die Große, für die. Ich habe eine Riesenfamilie. Ja. Und ich bin ganz froh, dass diese wahnsinnig intensive Reise- und Gastspieltätigkeit, die ich über viele Jahrzehnte, also über 20 Jahre im Grunde gemacht habe, dass die jetzt im Moment nicht so stark im Vordergrund steht, dass ich mehr zu Hause sein kann. Und wenn meine kleine Tochter größer ist und mich nicht mehr so braucht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich noch mal viel reise, ja, und viel singe.
Toll. Also ich finde es ganz bewundernswert und kann davon nur den Hut ziehen, wie du das vereinbarst und wie man auch merkt, wie glücklich ihr in dem seid, was ihr da zusammen erlebt. Und das ist ganz, ganz beglückend zu sehen, ja, wohin da eure Reise so geht.
Du bist ja auch ein Papa.
Ja, aber unter weitaus anderen Umständen als, ja, du eben, mit, ja, diesen vielen Kindern. Und jetzt nochmal die Aufgabe, eben dieses Kind allein zum erwachsenen Menschen zu machen. Also, ja, meinen großen Respekt.
Ach, es ist mit diesem Kind sehr einfach.
Gott sei Dank.
Es ist ein sehr gutes Kind.
Gott sei Dank. Ein weiterer großer Meilenstein deiner Karriere war oder ist die Mitwirkung bei den Bayreuther Festspielen. Das fing 1996 an. Da hast du unter deinem Meister Daniel Barenboim, ich glaube, das war das Debüt, ne? Die Meistersinger mit dem Konrad Nachtigall. Ja. Später folgten dann Heerrufer und natürlich deine Paradepartie, der Wolfram von Eschenbach. Wie hast du die Zeit auf dem grünen Hügel erlebt?
Meine Zeit auf dem grünen Hügel, das war eine meiner schönsten Jahre, muss ich sagen. Die Sommer in Bayreuth waren immer so das, ja, ich weiß nicht, so das Besondere. Mhm. Das Besondere im Jahr.
Das Besondere, weil auch diese Tradition, dass man da Teil von ist, oder war, ja, es wirklich so ein außergewöhnliches Arbeiten?
Teil davon zu sein, Teil von dieser Bayreuth-Familie zu sein, die sich da immer zusammenfindet im Sommer. Auch aus dem Grund, weil ich ab 1999 eine unheimlich schöne Behausung dort gefunden hatte.
Ist ja auch nicht so einfach, ne?
Oder 2000 war das erste Mal, ich weiß es nicht mehr, ja, genau. Nee, 2000 war es erst. 96 fing ich an und 99 habe ich dann Heerrufer gemacht. Ab 2000 hatte ich dann dieses süße, herrliche, kleine Bauernhäuschen. Ach Gott. In Mistelbach, am Hügel, ganz allein im Feld.
Oh, schön.
Das war so traumhaft. Da sind abends die Rehe vorbeigegangen. Und diese Zeit da zu sein, war immer wie so ein, ja, wie ein Urlaub mit Arbeit, Arbeit mit Urlaub, zwischen den Vorstellungen, wie so rauszugehen aus allem. Ja, weg zu sein, keine Verpflichtung, du hast auch nicht dieses Zuhause, sich um alles kümmern und so. Und dann natürlich diese besondere Atmosphäre, Festspielhaus, das ganze Haus, die Akustik, die Leute, die da sind.
Auch diese Aufmerksamkeit, die dem zuteil wird.
Diese, ne, wahnsinnig konzentrierte, ja, dieses Zusammenziehen von Aufmerksamkeit. Plötzlich im Sommer so ein Zentrum der Welt zu sein, plötzlich.
Aber es belastet nicht, sondern es beflügelt, wie ich raushöre.
Ja, es beflügelt. Es kann auch belasten. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich Heerrufer sang, dass ich mir vorgestellt habe, ich muss jetzt gleich die Bayreuther Festspiele eröffnen.
Oh ja, stimmt.
Ich bin als Heerrufer der die ersten Töne in dem Lohengrin singt. Das war die Sommerpremiere in 2000. Und ich musste damit anfangen. Also 2001. 2000 war das.
Ich hätte sogar gedacht 99. Herrufer.
99.
Ich würde sagen 99.
Ja, ja, ja. 99 war Herrufer Lohengrin-Premiere. Und das war schon irgendwie so, das ist ja immer so, wenn man sich das vorstellt, man singt jetzt nicht nur in dem Haus, sondern ist auch live im Radio.
Na klar.
Und auf der ganzen Welt zu hören und so.
Muss man sich ein bisschen befreien von,
ja,
ne? Von diesen ganzen Umständen.
Das sich zu vergegenwärtigen ist nicht immer so förderlich.
Richtig.
Aber es hat mich in dem Moment beflügelt. Ich hatte ein gutes Gefühl. Die Rolle war toll angelegt mit Keith Warner. Das war Wahnsinn. Das war eine tolle Arbeit.
Hat mir gut gefallen.
Ja. Eine der besten für mich.
Und dann kam eben der Wolfram von Eschenbach im Tannhäuser. Ist ja auch wirklich eine Partie, die du viel gesungen hast, nicht nur in Berlin, auch außerhalb, eben dann auch in Bayreuth. Wer ist dieser Minnesänger für dich? Was bedeutet dir seine Musik, seine Worte, diese ganze Person?
Der Wolfram ist auf einer ganz anderen Ebene ein bisschen sowas wie ein Papageno für mich, finde ich. Weil der auch
schwer greifbar, oder?
Schwer greifbar ist, ja, als Person. Schwer greifbar und auch leicht abrutscht in diese scheinbar künstlerisch abgehobene, unsinnliche und unirdische Darstellung von einem Mann, der ja in seinen besten Jahren ist, verliebt, unglücklich, vollkommen unglücklich verliebt in diese Elisabeth. Und ich finde, man kann ihn nicht darauf reduzieren, dass er sich in der Kunst und in der Schönheit des gesprochenen Wortes, dass er sich da eine Befriedigung sucht und findet.
Er hört sich schon gern selbst reden. Ne?
Absolut, ja, ja.
Genießt
er ist schon,
das,
schon ein eitler Mensch auf eine gewisse Weise. Aber ich glaube, da steckt so viel drin, dass man auch die Bewältigung von Schmerz selbst in Stücken, in Momenten zeigen kann, wo man nicht damit rechnet zu finden. Vor allem auch besonders in der Ansprache im zweiten Akt blicke ich umher in diesem edlen Kreise. Da gibt es Stellen, die ganz tiefgründige Einblicke und Möglichkeiten geben. In Anbetung möchte ich mich opfernd üben, vergießen, froh mein letztes Herzensblut. Wenn man das verpasst und nicht nutzt, um das auf seine eigene schmerzvolle Situation zu beziehen, ist die Stelle vorbei.
Und sie, mir zeiget sich ein Wunderbronnen, in dem mein Geist voll hohen Staunens blickt. Oh, sie mehr schöpfet Gnaden reiche Wonnen, durch die mein Herz namenlos erquickt.
Natürlich im dritten Akt ist es sehr viel einfacher. Dieser Anfang, wohl wusste ich, hier sie im Gebet zu finden, ist absolut innig und verzweifelt und natürlich schmerzvoll. Ne? Aber auch die Beziehung zum Tannhäuser muss auf jeden Fall hinterfragt werden. Auf jeden Fall hinterfragt. Denn Wolfram ist der im zweiten Akt in die Stille hinein sagt, ihr habt's gehört, sein Frevlermund tat das Verbrechen schändlich kund. Er hat der Hölle Lust geteilt. Er sagt es zuerst. Also warum?
Stiftet so ein bisschen an, ne?
Ja, er will ihn, will er ihn doch irgendwie aus dem Weg haben? Warum will er, dass er kommt überhaupt? Muss man sich dann wieder fragen. Warum will ich im ersten Akt, dass Tannhäuser zurückkommt?
Vielleicht, um ihn vorzuführen?
Um ihn vorzuführen, um die Situation zu eskalieren.
Ja. Vielleicht. Eben, weil man weiß, wie er tickt.
Ne? Genau, er weiß, wie er tickt, er kennt ihn ewig schon und er weiß, und Elisabeth leidet da die ganze Zeit still vor sich hin und sehnt sich nach diesem unerreichbaren Tannhäuser. Und was ist, wenn ich ihn herbringe? Dann sieht sie ihn, dann merkt sie, was es für einer ist. Ja. Sie kriegt ihn vor die Nase gesetzt und muss dann vielleicht anders reagieren.
Ja. Wolfram, der Manipulator, auch spannend.
Ja? Naja.
Ja, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Ja.
Steckt alles drin,
finde ich. Und das macht dir auch Spaß, das rauszukitzeln.
Das macht mir Spaß. Ja. Das finde ich eine meiner wichtigsten Aufgaben, solche Sachen sichtbar zu machen.
Sollte es auch sein.
Zu machen,
sollte es auch sein. Ne? Ja. Warum sonst sollte man singen? Ne?
Ja, warum soll ich eine Figur zeigen, die flach ist, die uninteressant ist, die sich in Schönheit ergießt und darin Genügsamkeit findet? Das ist nicht interessant. Das ist keine Menschengestalt, die man interessant findet, auch als Zuhörer. Damit kann man keine Anknüpfungspunkte finden.
Du hast es vorhin schon mal erwähnt, du hast nicht nur den Richard Wagner, sondern auch den Siegfried Wagner, seinen Sohn, bedient und sein Schaffen wieder hörbar gemacht, was ja doch recht in Vergessenheit geraten ist, eben Opern und Lieder, die Heilige Linde, Sonnenflammen und vieles mehr. Wie hast du ihn als Komponisten erlebt? Zu Unrecht vergessen? Oder meinst du, müsste man jetzt nicht wieder auf die Spielpläne rufen?
Ich bin zu Siegfried Wagner wahrscheinlich durch meine eigene Wagner- oder Richard-Wagner-Interpretation und so ein bisschen durch die Aufmerksamkeit gekommen, die dadurch entstand, und wurde dann gefragt, ob ich so eine Arien-CD aufnehmen kann. Und das habe ich dann auch gemacht, und durch diese Aufnahme wiederum bin ich dann in andere Produktionen, die damals von Peter Pachel hauptsächlich befördert und initiiert wurden, bin ich dort auch reingekommen und habe da viel gemacht. Und muss sagen, Siegfried Wagner ist für mich ein zu Unrecht an den Rand gedrückter Komponist. Der Komponist Siegfried Wagner ist für mich hochinteressant, wahnsinnig farbig, ein Orchester, Farben, Zauberer, Sondergleichen, Instrumentation von allerhöchster Feinheit und Meisterschaft. Das Problem bei Siegfried Wagner, für mein Gefühl, ist der Text. Er hat sich eben in der Nachfolge, sozusagen unter dem Schatten seines Vaters, hat er sich dazu entschlossen, die Texte selbst zu schreiben und selbst zu dichten. Und die Dichtung ist zum Teil nicht so gut gelungen.
Sperrig.
Ja, seltsam. Also irgendwie so biedertümelig und seltsam Natur.
Also eigentlich auch nicht zeitgemäß für seine.
Nicht zeitgemäß, und auf eine Weise deutlich natürlich seiner Komposition irgendwie unterliegen. Und daran stören sich die meisten.
Verstehe.
Und daran störe ich mich zum Teil auch, obwohl ich natürlich immer der bin, was wäre ich als Liedsänger, wenn ich es nicht täte, der sich des Textes annimmt und der versucht, da auch die Schönheit und auch die Konflikte wiederum zu entwirren, irgendwie die Knoten zu entwirren und befreien von diesem ganzen oberflächlichen Zucker, der da drauf ist.
Hast du die eine Lieblingspartie aus dem Opernbereich? Die eine, wo du sagst, jederzeit, weck mich und ich sing's dir?
Nee, die eine gibt's nicht. Es gibt einige.
Ja.
Ja. Weck mich und ich sing es. Ja, Wolfram kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit singen und Papageno natürlich. Aber ich habe viele der Rollen, die ich noch mit 30, 40 Jahren gesungen habe, habe ich absolut parat, könnte ich sofort singen, vergesse ich nicht mehr.
Gibt es auch nichts, wo du sagst, würde ich nicht mehr singen, ist vorbei, hättest auf alles, könnte man dich nochmal locken, auf dem Peleas?
Könnte man auch, ja.
Auf dem Barbier?
Auch, ja.
Hättest du auch noch Lust,
Hätte ich auch noch Lust, ja.
Ja, lustig.
Ja.
Hast du auch mal eine Partie bereut, gesungen zu haben, wo du sagst, hätte nicht sein müssen? Hat mir vielleicht sogar geschadet? Habe ich mich verbrüllt oder versungen oder lag wie ein Stein im Hals?
Lustigerweise nicht, obwohl ich auch Partien gesungen habe, die vom Fach im Grunde ja sehr, sehr an die Grenze. Zum Beispiel der Faust von Busoni ist eine riesige, mörderische, anstrengende Partie, die überhaupt nicht aufhört. Aber sogar dieser Faust hat mir viel Freude gemacht, wo ich wirklich davor einen Riesenrespekt habe.
Ist auch eine Maschine.
Aber den würde ich gern auch mal wieder singen. Denn zu singen ist es toll. Den Abend durchzuhalten ist eine andere Herausforderung. Das muss man auch, da muss man gut sich drauf vorbereiten einfach.
Nichts ist.
Dich seit vielen Jahren aktiv um den Sängernachwuchs. Seit sage und schreibe 1989 hast du eine Lehrtätigkeit an eben deiner Ausbildungsstätte der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Warum schon so früh parallel zu deinem gerade frisch gewonnenen Festengagement an der Staatsoper?
Mein damaliger Lehrer Heinz Rieh hatte mich damals im Grunde ein bisschen vermittelt, so ein bisschen angelockt und mir das doch zu Herzen gelegt, dass ich ein bisschen auch ein paar von seinen Stunden, von einem von seinen Schülern übernehmen könnte, wenn ich dazu daran Freude hätte, wenn ich Lust hätte. Er wollte das ein bisschen so als Mentor mit überwachen und überblicken auch und habe dann mit einem sehr jungen Tenor angefangen, Hardy Brachmann, der immer noch singt.
In Cottbus, Cottbus, vom Cottbuser Staatstheater. Ja, lustig.
Hardy war mein erster Schüler.
Verrückt, ja.
Und mit Hardy hatte ich einen wahnsinnigen Erfolg.
Ja.
Der ist einfach so gut geworden.
Aber ein Tenor.
Trotz meines Zutuns.
Ja, also du hast da auch gleich übergreifend an Stimmfächern dich gut zurechtfinden können, ja?
Ja, ich hab mich zurechtgefunden. Ich habe natürlich das versucht zu lehren, was ich selbst als Gesangstechnik für mich selbst verstand. Innerhalb der nächsten Jahre hatte ich dann mehrere Schüler, immer wieder weitere Schüler, Schülerinnen sogar. Habe dann in diesen vielen Jahren sehr, sehr viel gelernt, sehr viel dazu gewonnen, auch für mich selbst. Und auch im Verständnis der Ansprüche, die Schüler haben, verschiedene Dinge überhaupt zu erkennen und hinter Dinge zu schauen, die man gar nicht auf Anhieb so versteht oder die man nicht erkennt oder selbst nicht hören kann, sondern nur. Also das ist schon eine interessante und schöne Arbeit.
Wie beurteilst du den Sängernachwuchs von heute? Ich meine, du hast ja nun auch Vergleiche durch die Jahre deiner Ausbildung. Wie hat sich das verändert zum Positiven, Negativen? Was ist da aktuell los auf dem Sängermarkt und der Ausbildung?
Wir haben viele Bewerber aus Asien. Das ist aber nicht neu. Das gab es immer schon. Es gibt immer starke Konkurrenz aus Korea, starke, gute Stimmen. Manchmal China jetzt neuerdings auch, aber immer viel gut vorbereitete Sänger aus Korea und relativ wenige Europäer, viele Amerikaner auch. Also ich glaube, die Gesangsausbildung ist, wie es immer schon war, Glückssache.
Also da hat sich nichts verschlechtert, es ist hat sich dieselbe Problematik wie vor 30, 40 Jahren.
Wie immer, ich glaube sogar vor 60, 70 Jahren. Hm. Immer dieselbe Problematik, nur dass es jetzt schneller geht, enger wird, Konkurrenzdruck höher ist, die ganze Ausbildung sich sehr stark verdichtet.
Hm. Auch verkürzt hat.
Verkürzt, ja. Verdichtet, alles viel schneller, viel anstrengender, viel mühsamer und insofern der Druck, also ja, für Sänger, die jetzt aus der Hochschule kommen, viel größer ist. Auch die Selbstvermarktung spielt jetzt eine so enorme Rolle.
Ja, diese Entwicklung hast du auch gesehen, wie das plötzlich zugenommen hat. Ja,
die beobachtet man ja seit, kann man ja so seit 10, 20 Jahren schon beobachten, aber das nimmt in starkem Maße nimmt das so einen großen Anteil der Tätigkeit, überhaupt des Beschäftigens mit dem Beruf weg.
Also nimmt es den Fokus von der eigentlichen Kunst auch, ja?
Ja, ja, nimmt es hinweg. Es beansprucht viel Zeit und viel Aufmerksamkeit und viel Mühe und viel Initiative von jedem Einzelnen, diese Selbstvermarktung. Denn die Vermarktung durch Agenturen und durch Intendanten, durch Leitungs- und Vermittlungspersonen ist nur der Elite vorbehalten.
Ja.
Also der Elite der Gesangsabsolventen. Mhm. Und die Elite der Gesangsabsolventen ist dünn, wie immer. Mhm. Das war immer schon so. Die war schon immer dünn und die ist jetzt immer noch dünn.
Ja.
Die Schicht, die von selbst, die sich nicht vermarkten muss, die ist immer noch dünn, ganz dünn. Aber die Schicht darunter, die sich vermarkten muss und die nicht von Agenturen und Agenten und Intendanten in die Hand genommen wird, wird immer größer. Die Selbstvermarktung und diese ganze Markt, die Kapitalisierung des Selbst sozusagen, der eigenen Person, das ist für mich keine schöne Entwicklung, die ich auch selbst nicht gern mitmache, muss ich ehrlich sagen. Das empfinde ich als Stress und als ja, verlorene Zeit. Und man läuft eigentlich einer Sache hinterher, der man niemals hinterher kommen kann, die immer vor einem wegläuft.
Ist das etwas, was dich interessieren würde, wenn du heute nochmal anfangen würdest als junger Sänger? Hättest du Lust auf dieses ganze neue Mediale, sich herantasten und behaupten auf dem Markt? Oder ist das etwas, was dich abschreckt?
Ich habe große Freude an Digitalisierung. Ich persönlich. Hm. Ich habe meine ganzen Aktenordner digitalisiert. Ich bin ein totaler Computerfan.
Ja?
Ja, ich liebe Computer und Apple und Microsoft und alles. Ich habe Windows-Rechner, ich habe Apple-Rechner, ich arbeite mit meiner Tonproduktion an Computern, ich mag wirklich diese digitale und technische Sache.
Spannend.
Ja, ich bin ein totaler Technik-Fan, ja, eigentlich.
Ja. Ja, da müssen wir auch sofort darauf zu sprechen kommen, ja. Als wenn Singen und Vater sein und Professor noch nicht genug ist. Du hast eben auch 2013 eine Firma gegründet, die sich auf hochwertige Musikaufnahmen spezialisiert.
Ja.
Das heißt, du bringst die Technik mit, du bist am Konzert dabei bei Live-Mitschnitten, du machst Studioproduktion, du schneidest das Ganze, du bringst das an die Plattenfirmen. Erzähl mal, woher kam dieser Wunsch, auch dieses Feld noch zu bedienen?
Die Tonproduktionsfirma ist ein relativ frisches Baby von mir, aber nichtsdestotrotz eine ganz alte Leidenschaft, die schon in die Zeit zurückgeht, als ich vom Instrumentalisten, vom reinen Instrumentalisten zum Sänger wechselte. Denn in dem Moment, als ich anfing zu singen, beschäftigte mich die Frage, wie klingt mein Gesang? Und ich konnte mir aus meiner eigenen Wahrnehmung nicht genügend ableiten und nicht genügend Rückschlüsse daraus ziehen, wie das jetzt klingt, wie ich denn überhaupt singe. Und deswegen habe ich auch angefangen, meinen Gesang aufzunehmen mit damals sehr einfacher Technik und immer besser werdender, denn meine Mutter brachte immer von Japan reisen, dann immer den aktuellen, den Aufnahme. Ja. Walkman mit, den es da so gerade frisch gab. Gab da herrliche Geräte mit eingebauten Stereo-Mikrofonen und sowas. Und da war ich immer begierig darauf, das neueste Modell zu haben und habe damit mich immer wieder aufgenommen. Und ich wollte immer wissen, wie klingt mein Singen, weil mir das unklar war.
Es ist auch wichtig zu wissen, oder wie die Außenwirkung ist.
Ja, ist vielleicht nicht für jeden. Aber für mich war es wichtig, weil ich gerade, auch weil ich Instrumente spielte, immer gut gehört habe, wie es klingt. Und beim Singen wusste ich plötzlich nicht mehr, wie es klingt.
Es ist nicht greifbar in dem Moment.
Ja, man hört sich auch anders selbst. Total, ja. Und deswegen gibt es also diese ganz alte Beschäftigung mit der Aufnahme. Und je besser die Mikrofone wurden und erreichbarer und bezahlbarer vielleicht auch, fing ich natürlich dann an, immer weiter mich damit zu entwickeln. Und auch mit mehr finanziellen Möglichkeiten konnte ich mir auch teurere Mikrofone, bessere Aufnahmegeräte. Dann kam DAT-Rekorder, Digitalisierung. Dann gab es die Möglichkeit, mehrspurig aufzunehmen. Plötzlich gab es Software für Aufnahme, die man sich selbst leisten konnte. Und Mehrspurgeräte. Und dann war ich plötzlich an dem Moment, wo ich dachte, ich kann richtig Tonaufnahmen versuchen und auch zu mischen und auszubalancieren. Dann habe ich einen Tontechnikkurs gemacht.
Wahnsinn.
Und dann habe ich meinen alten Kumpel Kim Schrader gefragt, ob er mit mir die Firma gründet. Und dann haben wir es gemacht, 2013.
Und wächst stetig.
Ja, ja, wir machen richtig schöne, wir haben viele schöne Aufnahmen schon gemacht. Wir haben auch sehr viel Demo-Sachen für Sänger und Kammermusik.
Machst auch eigene Sachen, aber eben auch für gestandene Künstlerkollegen. Ich habe gesehen, mit Anne Schwane-Wilms hast du zum Beispiel ein Projekt gemacht.
Ja.
Aber es ist doch auch Wahnsinn, nochmal sich so ganz neu doch zu erfinden, auch auf diesem Gebiet dazu zu lernen. Und obwohl man so viel eigentlich andere Beschäftigung in seinem eigenen Metier hat, da nochmal über den Tellerrand zu schauen.
Ja, ich finde das auch. Es hat mich sehr, macht mich sehr froh an dieser Ecke sozusagen, an diesem Teil der Produktion zu arbeiten.
Das heißt, man kann dich über deine Medienfirma RTR, kann man dich kontaktieren und wenn man sagt, ich möchte entweder ein Konzert schön mitgeschnitten haben oder ich möchte tatsächlich selber unter Studiobedingungen etwas aufnehmen, ja, dann kann man dich buchen, bekommt dein Fachwissen und deine Technik.
Genau, und liebevolle Betreuung.
Toll.
Von Anfang bis Ende.
Ja, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, nutzt es. Selten wird ein Tonmeister so viel Ahnung von Gesang haben. Ja, du hast wirklich ein reiches Künstlerleben. Aber gibt es noch Rollen, noch Wünsche, die kommen dürfen?
Absolut. Es gibt immer Rollen, die plötzlich kommen und wo ich denke, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du dir wünschen, dann würde ich mir diese Rolle wünschen.
Aber was würdest du dir wünschen?
Jetzt aus dem Stand heraus weiß ich es immer nicht.
Okay.
Ich weiß nie so richtig, was ich mir wünschen soll.
Gibt da nicht die eine konkrete, wo du sagst, die muss ich gesungen haben, bevor ich diese Welt verlasse?
Nein, lustigerweise nicht. Ich habe auch aus irgendeinem kuriosen Zufall nie Don Giovanni gesungen.
Das war meine nächste Frage. Warum nie Don Giovanni?
Ja, warum nie Don Giovanni?
Guglielmo, Alfonso, Papageno, Graf.
Alles. Warum nicht Giovanni? Kein Giovanni gesungen. Ich weiß es nicht.
Aber deine Stimme ist doch prädestiniert für diese,
ja,
Partie.
Ich weiß, es ist einfach, vielleicht ist es so ein Zufall.
Aber kann ja auch noch kommen.
Kann auch noch kommen. Ja. Nehme ich sofort.
Wir schicken es mal raus ins Universum.
Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir wünsche, dass ich da jetzt unglücklich bin und schlaflose Nächte habe und denke, ach, wann kommt's endlich? Das ist einfach so, was kommt, kommt.
Und ja,
was nicht kommt, das kommt vielleicht aus irgendeinem Grunde nicht.
Hat dann auch seinen Sinn wahrscheinlich.
Hat dann auch seinen Sinn,
ja. Ja.
Yeah.
Thema Rückzug von der Bühne. Hast du das im Bewusstsein oder ist es etwas auch, was du total auf dich zukommen lässt, wo du in dem Moment dann erst entscheidest, jetzt ist genug? Oder planst du das vielleicht sogar aktiv, dass du sagst, bis zu dem und dem Alter möchte ich singen, dann habe ich genug davon?
Ja, Rückzug von der Bühne. Gute Frage. Ich denke, ich habe das Gefühl, ich singe, solange es gut geht. Wenn es anfängt, mir keine Freude mehr zu machen, aus irgendeinem Grund, dass die Rollen mich frustrieren, weil es nur noch Mini-Rollen sind, die im Grunde für mich keine interessanten Aspekte mehr bieten. Man kann ja aus einer Mini-Rolle auch was Tolles machen.
Ja, aber es muss trotzdem deine Neugier wecken, klar.
So ist es. Ja. Das muss schon irgendwie Spaß machen. Mhm. Solange es mir Spaß macht und ich Freude daran habe, auch an meiner eigenen Stimme noch zu arbeiten, glaube ich, werde ich weiter singen und einfach schauen, wie es kommt. Vielleicht in 10 Jahren immer noch singen. Mit einer tiefen Männerstimme kann nicht viel passieren.
Da haben wir das Glück, ne?
Ja, die wird irgendwann mal so ein bisschen trockener, da geht die Tiefe ein bisschen weg. Mhm. Die Vergreisung der Stimme, der männlichen Stimme, ist ja, die geht ja eher nach oben.
Interessanterweise.
Das wird man ja eher so, wenn wir mal am Ende dann so sprechen alle.
Die Fistelstimme, ja. Ja,
der Greisendiskant. Ja. Die weibliche Stimme geht nach unten, die männliche geht nach oben. Irgendwann treffen uns in der Mitte dann alle. Ich weiß nicht.
Du lässt es komplett auf dich zukommen.
Ich habe keinen Plan, irgendwann aufzuhören.
Ja.
Ich mache da keinen Plan. Ich will auch nicht mit einem Paukenschlag noch mal eine riesige Rolle singen und dann alles hinschmeißen. Das ist nicht mein Ziel.
Ja.
Wenn es mir keine Freude mehr macht, bin ich auch, glaube ich, sehr pragmatisch damit und kann aufhören.
Und damit hast du auch schon die Essenz des Singens beschrieben. Freude dabei haben, Neugierde und etwas vermitteln zu wollen, was man selbst fühlt und erlebt.
Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses tolle, umfangreiche Gespräch. Lieber Roman, für das ich dir sehr, sehr danke.
Ich danke dir.
Ich hoffe, dass viele dieses Gespräch erreicht, viele daraus ihre Lehren ziehen können und wir ziehen bewundernd den Hut vor deiner Leistung und hoffen, dass da noch ganz, ganz viel kommt.
Und ich danke dir für deine wunderbare Moderation.